Herzlich willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund aus Spanien, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und oder sie vermitteln. Und heute sind wir zu Gast bei der zertifizierten Hundetrainerin und Autorin Ute Rotz in der Uckermark. Hallo Ute.
Hallo Bianca.
Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, wir sind gerade schon hier durch die Wälder gelaufen, ein bisschen. Und Cookie hat wieder Spuren aufgenommen, denn das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht, hier in Metzeltin bei Templin. Da betreibst du nämlich deine freundliche Hundeschule für kleine und große Hunde. Und Cookie und ich haben hier schon mehrfach mit seinem Kumpel, dem schwarzen Pudel Idefix, trainiert. Und zwar sind wir jagen gegangen, denn hier in den Wäldern gibt es noch mehr Wild als in den Berliner Forsten.
So ist es.
Und selbst in den Berliner Forsten sind ja Cookie und Idefix Jäger und oft mussten wir Menschen, Marlene und Bianca, den Spaziergang mit den beiden abbrechen, weil es einfach zu wild wurde und deshalb haben wir uns dann auch an dich gewendet. Das klingt jetzt erstmal auch ein bisschen martialisch, wenn man sagt, wir waren jagen gehen in der Uckermark mit den Hunden. Es ist aber nicht martialisch, sondern Ute, deine Art des Anti-Jagd-Trainings in Anführungszeichen. Kannst du nochmal erzählen, was wir da gemacht haben?
Also Anti-Jagd ist halt wirklich einfach falsch. Ich meine, du hast ja auch Anführungszeichen gesagt, ne? Das ist ja auch richtig. Es nennt sich halt so. Das ist so der Begriff, den man jetzt dafür verwendet, aber er ist eigentlich falsch und man sollte den wirklich jetzt irgendwann mal auch weglassen. Weil wir wirklich jagen gehen, aber wir schaden halt auch niemanden. Also wir bringen keine Hasen oder Rehe mit nach Hause, was auch ziemlich albern wäre, weil ich bin Veganerin, was würde ich damit machen? Ja, da kommen wir nicht weiter. Und ich möchte ja auch nicht, dass meine Hunde irgendein Tier verletzen oder das töten oder so. Das wäre ja ganz fürchterlich. Und um was es aber letztendlich geht, das ist, dass man, weil die Hunde jagen auf jeden Fall, auf alle Fälle. Also ob wir das wollen oder nicht, sie tun es einfach, weil sie es können. Das kann man vergleichen damit, oder das ist der Vergleich, den ich am liebsten bringe. Fast alle von uns haben wenigstens ein Kräuterpäckchen auf ihrem, also so irgendein kleines, wie soll man sagen, so einen kleinen Topf auf ihrem Balkon oder am Fenster, wo sie wenigstens ein paar Kräuter ansehen. Und ich glaube, das hat damit was zu tun, wie man sich seine Nahrung beschafft. Und wir wollen nicht nur alles im Supermarkt kaufen und nicht jeder kann sich einen Garten leisten oder hat gar nicht den Platz oder die Möglichkeit, sich sein Gemüse selber anzubauen, aber wenigstens so Basilikum und Petersilie haben wir gern auf der Fensterbank. Und es schmeckt einfach besser. Ja? Es ist so, ob es tatsächlich so ist, völlig egal. Es schmeckt besser, wenn man es selber gemacht hat. Und die normale Nahrungsbeschaffung für Hunde wäre unter anderem auf die Jagd zu gehen. Und deswegen machen die das, ob wir es wollen oder nicht. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Und wenn ich jetzt Anti-Jagd-Training mache, also versuche dem Hund das abzugewöhnen, dann wird es richtig schwierig. Und es funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Und wenn, dann funktioniert es nur deshalb, weil wir die Hunde so niederknüppeln, oder ich jetzt nicht und du auch nicht, Bianca, aber viele Leute ihre Hunde dann so niederknüppeln, mehr oder weniger mit psychischer oder auch physischer Gewalt, dass die sich einfach nichts mehr machen trauen. Und das kann es ja nicht sein. Und letztendlich geht es auch darum, einfach anzuerkennen, welche Talente die Hunde da haben, was wir durch sie da lernen können. Und deswegen ist Anti-Jagd-Training eben nicht richtig, sondern wir gehen wirklich jagen. Wir machen Jagdspaziergänge und freuen uns mit dem Hund, machen mit dem Hund mit, freuen uns, was er uns zeigt, was er Tolles kann. Im Idealfall sehen wir sogar, was er anzeigt, ob jetzt Füchse oder Rehe oder was auch immer. Wir bestätigen die Hunde da sehr, beziehungsweise wir bedanken uns bei ihnen dafür, was sie für uns Tolles machen, was sie uns alles Schönes zeigen. Und dadurch wird das Leben sofort viel einfacher. Viel, viel. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, weil wenn die natürlich merken, ich werde anerkannt für das, was ich kann, und das, was ich kann, ist auch erwünscht, dann ist es natürlich auch viel, viel leichter, mal was zu unterbrechen und zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Ja? Also, was weiß ich, wenn, so wie bei unserer Runde vorhin mit Cookie, ja, wo er dann gesagt hat, oh, jetzt gehen wir da geradeaus weiter, ja, wo ich gesagt habe, ja, da wird es richtig spannend. Da ist es wirklich super spannend da hinten, ja. Aber da ist immer irgendwas, immer. Habe ich noch nie erlebt, dass da nichts war, ja. Und das, allein die Tatsache, dass er uns das zeigt, ist ja schon toll, ja. Aber weil wir ihn halt auch ein bisschen machen lassen, was er will, die ganze andere Strecke, das heißt ein bisschen, wir lassen ihn im Prinzip natürlich das machen, was er will und kann. ohne dass er eben Tier beschädigt oder erschreckt oder verletzt, ist es für ihn viel einfacher mitzukommen. Ja. Und ich habe ganz viel ausprobiert in dem Bereich, sogenanntes Anti-Jagd-Training. Es hat nichts funktioniert, nicht wirklich befriedigend. Und das war das Einzige, was mich zufriedengestellt hat.
Es hat auf jeden Fall Früchte getragen. Es gibt jetzt immer Lob und Bestätigung, wenn er eine Spur gefunden hat und wiederkommt. Und das ist dann praktisch auch der Jagderfolg, den er dann am Ende hat. Und da hat man dann eben auch glückliche Hunde, deren Bedürfnisse und Fähigkeiten ernst genommen werden. Das ist ja auch wichtig. Ne?
Genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied im Verhältnis Hund-Mensch. Das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Weil wenn die Menschen erstmal erkannt haben, wie talentiert ihre Hunde sind, was die für tolle Sachen machen, dann fühlt sich der Hund natürlich ganz anders wertgeschätzt. Und wenn ich merke, dass das, was ich kann, anerkannt wird, also nehmen wir mal ein musikalisches Kind, das kein Instrument lernen darf, das kriegt einen CD-Player hingeknallt und ein paar CDs und gut ist, oder ein MP3-Player oder was auch immer. Das ist kein Ersatz für Instrument spielen oder singen. Und wenn die Eltern sagen, naja, wir haben jetzt nicht so das Geld, dass wir dir weiß Gott was bezahlen können an Klavier- oder Musikunterricht, aber pass mal auf, wir suchen eine Lösung für dich, dann ist das eine ganz andere Nummer. Ja, und so kann man das mit den Jagdtalenten der Hunde auch sehen.
Und es fördert ja auch die Bindung zwischen dem Halter und dem Hund.
Vor allem, sicher.
Man sieht es ja immer im Winter, da kann man die Tierspuren ja auch sehen. Und genau. Dann sieht man ja auch, wo sie hinterhergehen. Das ist ja im Sommer, denkt man, was hat er denn? Da ist doch nichts. Genau. Ne? Das Dümmste, hast du mir mal erklärt, was ein Mensch sagen kann, ist, was machst du denn da? Da ist doch nichts.
Ja, genau. Ich meine, Hunde hören besser, Hunde riechen besser und in mancher Hinsicht, also da sind sich ja die Fachleute nicht so ganz einig, ich bilde mir auch ein, sie sehen besser oder können ihre visuellen Eindrücke besser verarbeiten. Das vom Organischen her, denke ich, haben die schon recht, also die sehen anders als wir. Aber die können diese ganzen Eindrücke, was sie hören, was sie sehen und was sie riechen, ganz anders verarbeiten und in Zusammenhang bringen. Und es ist immer irgendwas, immer. Ja, da soll man sich nicht täuschen.
Auf jeden Fall. Das Jagdtraining ist nur eine Facette deines Trainings. Was bietest du noch an?
Also natürlich vor allen Dingen Welpentraining. Das ist mir sehr wichtig, weil eben nach wie vor ziemlich viel Irrsinn passiert mit Welpen und Junghunden. Und da ist mir das unglaublich wichtig, dass man das im Vorfeld einfach schon abfängt. Das ist zwar in mancher Hinsicht, sagen wir mal, für mich so ein bisschen Standard. Ja? Also das ist jetzt nichts Weltbewegendes, dass ich da wunder was für Dinge mache. Es geht einfach darum, zu verhindern, dass zu viel Unsinn passiert und dass alles in vernünftige Bahnen gelenkt wird. Also wenn man zum Beispiel an Welpenspielstunden denkt, wo die Hunde einfach nur Irrsinn lernen, wo die alle durcheinander purzeln und sich gegenseitig verkloppen und die Menschen kriegen das überhaupt nicht mit und dann kommt ein Hund raus, der irgendwann mal nur noch andere Hunde weghaben will. Das kann ich halt einfach im Vorfeld abfangen. Einfach dadurch, dass ich den Leuten klar mache, wie ich das mache, dass ich den Hund mit netten Hunden zusammenbringe, dass man den Leuten klar macht, dass Hunde nicht so schnell sind wie wir, dass die Zeit brauchen. Kinder brauchen ja auch Zeit, die sind ja auch langsamer als Erwachsene. Und da kann man einfach schon sehr viel machen. Also das ist mir enorm wichtig. Dann, das hat jetzt durch Corona ein bisschen gestockt, Mantrailing mache ich halt auch sehr gerne. Da bin ich jetzt gerade wieder dabei, dass ich ein paar neue Gruppen wieder im Workshop und dann ein, zwei Gruppen vielleicht wieder kriege, weil das einfach was unglaublich Spaß macht. Was ja auch in diese Richtung, ich sage mal Anti, in Anführungszeichen, Jagdtraining geht, wo ich schon irre Dinge erlebt habe, dass die Leute weinen, zusammenbrechen nach dem ersten Trail, ihren Hund umarmen und küssen. Und Sachen sagen wie, und ich habe gedacht, du bist so blöd und in Wirklichkeit bist du so schlau. Also ja, es gibt nichts, was es nichts gibt. Das ist völlig irre, ja. Und die Leute lernen dadurch halt sehr gut kennen, was ihr Hund kann. Und da bringt man sie dann auch leichter dazu, zu akzeptieren, dass der Hund im Wald einem auch mal was zeigt. Weil die Schwierigkeit ist, dass die Leute immer denken, die Hunde müssen doch was Nützliches machen. Und Mantrailing ist ja nützlich, weil da könnte er theoretisch mal eine verlorene Person finden. Ja. Und deswegen ist das ein ganz guter Umweg, der beiden Spaß macht und wirklich eine ganz feine Sache ist. Ja, dann mache ich natürlich auch Verhaltenstherapien, das ist klar. Also Leute, die mit ihren Hunden zu mir kommen, wo es Probleme gibt, wo in den allermeisten Fällen es sich schlicht und ergreifend um Missverständnisse handelt. Also wenn irgendwas nicht behandelbar ist, liegt es in der Regel an den Menschen, weil die nicht fähig oder nicht willens sind, das entsprechend umzusetzen, wie ihr Hund es braucht. Ja, leider, das ist so. Da erlebe ich hier halt teilweise ziemlich unerfreuliche Dinge. von Hunden, die jahrelang im Zwinger gehalten wurden. Und dann sollen die auf einmal weiß Gott was machen. Oder ein halbes Jahr wurden sie halt, solange sie süß und knuddelig waren, waren sie die Herzchen und die Schätzchen und die Püppchen. Und dann fangen sie an, erwachsen zu werden. Und dann wird es schlimm. Und dann sitzen die auf einmal wirklich nur noch im Zwinger. Und dann fangen sie zum Beispiel auch an, mal tatsächlich sich zu wehren gegen die Dinge, die die Menschen mit ihnen machen, und beißen zu. Ja, und dann ist der Hund schon 2-3 Jahre und richtig eingeübt in seinem Frust und in seinem Stress. Und dann kommen die zu mir und ich soll dann auf den Knopf drücken und da was machen. Und das funktioniert halt dann meistens nicht. Das heißt, man wird das hinkriegen mit dem Hund, aber die Leute halten es halt nicht durch. Das ist die Schwierigkeit.
Ich glaube, das Problem ist auch, dass viele Leute sich nicht mit der Sprache der Hunde auseinandersetzen. Ja, wenn sie die kennen würden und wenn sie wissen würden, dass ein Knurren was ganz Tolles ist beim Hund, weil es ihnen Grenzen aufzeigt, die der Hund setzt, dann würden sie vielleicht viel respektvoller mit dem umgehen, ne?
Naja, Knurren, also ich meine, ich gebe dir da vollkommen recht, also Körpersprache oder überhaupt mit dem Hund kommunizieren, sodass man einfach nicht nur einfach dem Hund was überstülpt, ja, dem Hund nicht einfach nur sagt, ich sag dir jetzt, wo es lang geht, sondern ich achte auch auf das, was du mir sagst und wie du das sagst. Das ist enorm wichtig, dass die Leute das lernen, und das kann man halt beim Welpen sehr schön aufbauen. Aber Knurren zum Beispiel, da denken eben viele, so wie du jetzt sagst, das ist entweder aggressiv oder Grenzen setzen, und das stimmt nicht. Das ist eine ganz normale Form der Kommunikation. Also ich denke da an meine Hündin, die ein Herdenschutzhund oder Herdenschutzhund-Mischling ist, das wissen wir nicht so ganz genau, ist auch nicht so wichtig. Die hat am Anfang, so die ersten 1-2 Jahre, hatte die so ein ganz bestimmtes Knurren, das mache ich jetzt nicht nach, weil das sprengt dir deine Technik, ja. Und das war markerschütternd.
Ja.
Das war, also da bist du, wer das nicht kannte, der hat gefroren bis in die Knochen, ja.
Das ist praktisch, wenn man irgendwo auf einer dunklen Straße unterwegs ist, ne?
Ja, das ist ganz doof, ja, wenn dieser Hund was macht, wenn da jemand von vorne kommt, aber der bleibt erstarrt stehen. Also er macht erstmal keine falsche Bewegung. Macht sie schon lange nicht mehr. Und es hieß einfach, oh Gott, da kommt was, was ich schrecklich finde, kannst du mal hingucken, was da los ist. Also da ging es nicht um Grenzen setzen, sondern ging es darum, mich auf was aufmerksam zu machen, was ihr einfach Angst gemacht hat, oder Angst ist übertrieben, was ihr komisch war. Und nachdem sie gemerkt hat, dass wir darauf reagieren, weil sie war ja schon ein halbes Jahr, wie wir sie gekriegt haben, sie war mit dem Umgang mit Menschen gewöhnt, aber halt nicht so intensiv, so innig. Und wie sie gemerkt hat, wir gehen da drauf ein, und es ganz undramatisch wurde das immer weniger. Und heute macht sie noch so ein leises Brummen. Also Knurren ist einfach ein Kommunikationsmittel, so wie wir unsere Sprache und unsere Stimme ja auch variieren können. Und je mehr Varianten wir haben und je mehr Varianten akzeptiert werden, umso einfacher ist die Kommunikation. Und deswegen ist das, also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese Kommunikation mit Hunden, egal welches Training ich mache, dass die Leute lernen, dass in Kommunikation immer von zwei Seiten stattfindet. Jeder Sender ist auch Empfänger. Das ist so. Das geht immer, und ich kann da nichts bestimmen. Das läuft einfach. Das läuft immer so, immer in beide Richtungen. Und es läuft auch mit Hunden so.
Ne? Was macht denn für dich gutes Training aus?
Ich denke, erstens mal ist ganz wichtig, dass ich als Trainerin im Training immer entspannt und ruhig bin. Also das, glaube ich, das ist das A und O. Also alle guten Trainer, und zwar gut jetzt in dem Sinn, sagen wir mal, im Sinn von erfolgreich, egal welche Methoden die jetzt angewendet haben, die ich gesehen habe, die ich kennengelernt habe, die waren immer ruhig und entspannt, immer, alle. Also egal welche Methode das die anwenden, das spielt gar keine Rolle. Also der Erfolg von dem, was ich vorhabe oder was ich mir vorstelle, dass wir machen, hat viel mit meinem Gemütszustand zu tun, weil ich dann einfach klarer bin. Eine Kollegin hat mir mal das schönste Kompliment meiner Trainerlaufbahn gemacht. Die hat gesagt, sie hat noch nie jemanden im Training erlebt, der so entspannt ist wie ich. Und dann kam, meine Antwort war dann sofort, naja, wenn meine Kunden aufgeregt sind, dann muss doch ich ruhig bleiben. Also das ist der allerwichtigste Punkt. Dann muss ich natürlich respektvoll mit Hunden umgehen und wirklich akzeptieren, wenn der Hund sagt, das mache ich nicht. Wenn ein Hund irgendwas nicht will, dann muss er das auch nicht machen. Und ich muss mir auch im Vorfeld gut überlegen, was kann ich diesem Hund zumuten? Muss ich ihm überhaupt irgendwas zumuten? Oder können wir nicht gucken, der Hund und ich gemeinsam, ob wir einen Weg finden? Können wir nicht schauen, dass wir einfach kooperieren? Dass ich mir auch anschaue, was zeigt mir der Hund für eine Lösung? Ich bringe da immer ganz gern als Beispiel meine eigenen Hunde, weil ich nicht so gern, nur wenn es nicht anders geht, Beispiele von Kundenhunden bringe. Weil wenn einer zuhört, kann es immer passieren, dass die sagen, oh, jetzt redet sie über mich und meinen Hund scheiße. Ja, das möchte ich nicht so gerne. Ja. Also Indiana, die hatte ein ganz großes, meine Hündin hatte ein ganz großes Problem mit der Leinenführigkeit, weil die ist in Griechenland aufgewachsen, ohne Leine, ohne Brustgeschirr, einfach so. Hatte zwar ganz freundlichen Kontakt mit Menschen und war von Anfang an lieb und nett mit Menschen, also ist ganz unkompliziert, aber Leine und Brustgeschirr findet sie bis heute einfach, muss nicht sein. Jetzt muss sie bei uns aber natürlich an der Leine laufen, weil sie halt tatsächlich gelernt hat, auch bis eben in der, obwohl sie so jung war, wie man Beute macht. Also die hat Katzen im wahrsten Sinne des Wortes zum Fressen gern.
Oh nein, und das Erste, was wir sahen, Cookie und ich, als wir ankamen, waren die Nachbarskatzen.
Genau, genau. Die sind hundeerprobt, also die wissen natürlich, logisch, die wohnen seit 15 Jahren neben der Hundeschule, die wissen, wie man sich da verhält.
Ja, sie war ganz clever, sie hat sich ganz still verhalten.
Genau, also die beobachten einen hier ganz genau und die wissen genau, wo die rauskommen und wie sie sich da in Sicherheit bringen können. Also die Katzen sind da schon schlau, aber Indiana hat es tatsächlich mal geschafft, wie sie bei uns hinten im Freilauf war, dass sie eine Katze aus dem Gebüsch rausgeholt hat und auf den Maxl zugetrieben hat. Die hatte keine Chance, diese Katze. Und wenn er nicht so ein netter, harmloser kleiner Hund wäre, dann wäre die fällig gewesen, die Katze. Ja, also der hat die dann, weil er halt nicht gewusst hat, was er machen soll, Gott sei Dank, oder vielleicht hat er es auch verstanden und wollte das einfach nicht, hat die Katze angesprungen und richtig weggeschubst und dadurch kam die weg. Also das heißt, die läuft hier zu über 90% an der Leine, es geht nicht anders. Und jetzt ist es natürlich schwierig, so einen Hund mit so einem großen Freiheitsdrang, die ja eigentlich auch eine ganz starke Anbindung an einen hat, auch beim Spazierengehen, aber halt, wie sie jung war, auch mal weit weggelaufen ist. Und die wäre halt dann auch in den Wald rein und die hätte halt dann die Rehe gejagt. Das hätte die halt gemacht und es geht halt nicht. Und nicht nur, weil in Brandenburg die Hunde im Wald deine Pflicht haben, sondern es geht grundsätzlich nicht. Ja, das kann ich einfach nicht machen, das will ich einfach nicht. So, jetzt muss die an der Leine laufen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das am Anfang aussah, nämlich grausig. Ne? Also meine Schultern waren nicht begeistert. Und wir haben uns das dann zusammen erarbeitet. Und ich führe sie also immer an irgendwas zwischen 5 und 10 Metern, die Leinen, je nachdem, ob ich allein mit ihr unterwegs bin oder mit beiden Hunden. Und wir haben das dann mit so einem Umkehrgeräusch gemacht und mit allen möglichen Tricks, die man halt da so kennt. Na, also, was weiß ich, der Hund läuft bei mir, ich gebe ihm Leckerchen und er geht weiter weg, ich lobe ihn, ich finde es ganz toll, dass er das macht und er lernt langsam und ruhig von mir wegzugehen und diese ganzen Tricks, die es halt da so gibt. Ne? Aber das war nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt war ihre Entscheidung, dass sie gesagt hat, also wenn sie sich jetzt sehr aufregt, weil sie will jetzt eigentlich dahinter zu der Katze oder zu dem Hasen oder wohin auch immer, dann hat sie angefangen, dann ist sie zwar von mir weggelaufen, aber seitlich und hat an der Leine einen großen Bogen um mich gedreht, so einen Kreis. Und das habe ich natürlich immer ganz toll gefunden, dass sie das macht. Da war meine Schultern und ich waren ihr da sehr dankbar. Und wenn ich jetzt darauf bestanden hätte, dass sie das so macht, wie ich mir das vorstelle, dann hätte sie ja nicht ihre eigene Technik entwickeln können. Und ich finde es enorm wichtig, dass man auf solche Dinge achtet. Und das gehört für mich zum guten Training dazu. Was sagt der Hund? Der Hund sagt manchmal ganz deutlich, guck mal, wir könnten es doch so und so machen. Wollen wir es nicht so machen? Und dann musst du es wenigstens ausprobieren. Weil du erwartest ja von deinem Hund auch, dass er das ausprobiert, was du ihm vorschlägst. Wir sind ja nicht Herr und Hund, ja, um es mal ganz derb auszudrücken, um es nicht noch unfreundlicher auszudrücken, sondern es ist ja mein Freund, das sind ja meine Freunde. Und mit Freunden gehe ich so um, dass ich akzeptiere, wenn die mir einen Vorschlag machen. Und das war Cookie.
Cookie hat was gehört. Cookie, komm mal. Das gehört auch mit zu diesem Podcast dazu, dass Wunderbar. Cookie sich zu Wort meldet.
Ja, so muss es sein. Cookie darf was sagen.
Richtig.
Vielleicht war er auch mit meinen Ausführungen nicht einverstanden, weiß ich nicht.
Oder er wollte erzählen, ich habe das neulich auch so gemacht. Da haben wir so ein bisschen Tricktraining gemacht und ich wollte was ganz anderes und er hat entschieden, wir machen es jetzt so. War super.
Ja. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, dass man das annimmt, weil nur dann lernen die Hunde wirklich, ich kann Vorschläge machen und die lernen natürlich auch, ich sage auch mal zum Vorschlag nein, aber ich sage auch ja. Und genauso muss der Hund halt nein oder ja sagen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn das jemand im Training nicht akzeptiert, also eine Hundeschule, eine Trainerin, Trainer, wenn die das nicht akzeptieren, dann sollte man sich da verabschieden. Also da kommt nichts Vernünftiges raus dabei. Das geht dann in Richtung, ich sage, wo es lang geht und du hast mir zu folgen. Und für mich ist das eine Sklavenhaltermentalität.
Jetzt können ja leider nicht alle zu dir in die Uckermark reisen, obwohl du ja auch Ferien mit Hund anbietest.
Genau.
Das haben ja meine Freundin Marlene, Idefix, Cookie und ich auch genutzt.
Genau.
Das war sehr schön. Schön am Forsthaus, schön gleich am Forst. Und ey, ich bin vorhin hier ausgestiegen und dachte, diese Ruhe hier. Ich bin kurz stehen geblieben, Cookie und ich, wir haben uns nicht bewegt und man hat nichts gehört.
Ja.
Total irre. Wir kamen ja gerade aus Mitte. Das war Wahnsinn. Was würdest du denn mit auf den Weg geben für alle, die jetzt einen Trainer gerade suchen? Viele haben jetzt vielleicht auch einen Welpen zu Hause oder sich einen Hund geholt. Gerade jetzt in diesem Jahr mit Corona war das ja für viele ein Jahr der Entscheidung, wo sie gesagt haben, wir machen das jetzt, sagen jetzt aber, wir brauchen einen Trainer. Mhm. Woran erkennt man erstmal einen guten Trainer? Welche Fragen sollte man stellen?
Also es gibt auf vielen Seiten, also zum Beispiel auf der Animal Learn Seite gibt es oder beim gewaltfreien Hundetraining, aber auch bei anderen, ich glaube auch bei Thomas Riepe oder Kumkane, also bei allen diesen, die bekannt sind, als dass die gewaltfrei ausbilden oder Doc.com, Sonja Högen, ich weiß nicht, wie es bei Uli Hunde ist, da weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, da ist es sicher auch, da kann man nachschauen, welche Fragen man da stellen soll. Was ich ganz grundsätzlich, weil ich kann die jetzt nicht alle runterbeten, ja, das ist zu viel, also da vergesse ich bestimmt auch das Wichtigste. Aber was so grundsätzlich immer mitgebe, also was wichtig ist, das ist, dass man, also erstens mal keine Welpenspielstunden, ganz grundsätzlich nicht. Also das ist zu kompliziert für einen Laien, natürlich gibt es bestimmt welche, die gut sind, ja, ich will das gar nicht leugnen. Nur für einen Laien festzustellen, was ist eine gute und was ist eine schlechte und was ist eine mittlere Welpenspielstunde, es geht fast nicht. Ja? Ich war neulich in einer Facebook-Gruppe, haben wir ganz lange mit einer Frau diskutiert, die mit ihrem Welpen Riesenprobleme hat, ein 13 Monate alter Hund, der in alles reinhackt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und dann hat die Videos gezeigt von der Welpenspielstunde, ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl. Ja? Aber das war doch ganz nett und es hat ihm gefallen und Gott sei Dank haben wir die überzeugt gekriegt, dass die da sowas aufhört und andere Dinge macht. Und innerhalb von einer Woche war der Hund auf einmal ganz anders. Da musste er nicht nirgendwo mehr reinhacken. Also keine Welpenspielstunden, keine Gruppenstunden, wo die Hunde nicht vernünftig integriert werden, wo die einfach so reingeknallt werden. Ja? Auch nicht Massen von Hunden, keine Veranstaltungen mit Hunden, wo da 10, 15 Hunde oder was drin sind. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Dann arbeitet die Hundeschule mit Brustgeschirr und langen Leinen. Halsband geht aus gesundheitlichen Gründen schon mal gar nicht. Und wenn man sich die Argumente anschaut für Halsband, naja, wenn er gelernt hat, nicht zu ziehen, was ja schon eine ganz eigenartige Einstellung ist, weil jeder Hund zieht einfach mal. Ja, ich gehe mit dem an der Straße lang, es knallt ein Auspuff neben mir und der kriegt einen Schreck und springt weg und zieht. Wie soll ich das trainieren, dass er da aufhört? Bleib cool, wenn neben dir ein Auspuff explodiert. Ja, hallo, albern. Funktioniert nicht. Und es kann halt einmal so ein richtiger Zug an der Leine reichen, dass der Hund gesundheitliche massive Schäden kriegt. Also Brustgeschirr, lange Leine deswegen, damit der Hund auch wirklich rum kann und wirklich überall schnüffeln kann, wo er will. Das heißt ja nicht, dass ich in bestimmten Situationen die Leine mal kurz nehme. Also wenn ich über die Straße gehe, lasse ich meinen Hund ja nicht an der 10-Meter-Leine über eine 6-spurige Straße rennen. Naja, das sind ja immer die Antworten, die man dann kriegt. Ja, aber du kannst doch nicht. Nein, mache ich nicht. Ich habe schon mein Hirn dabei. Also das ist schon wichtig, ne? Und halt wirklich mal überprüfen, was verstehen die unter gewaltfrei. Also ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und da wird es dann schwierig für die Laien. Und da biete ich dann Feriengästen, die bei mir sind und fragen, wo sollen wir denn hingehen, sage ich, schickt mir einfach die Links, ich gucke es mir an. Weil ich schaue mir das natürlich einfach anders an, was die da schreiben. Und ich schaue mir dann an, was haben die für Kontakte, wo haben die ihre Ausbildung gemacht, mit wem sind die verlinkt, was machen die so. Oder ich gucke da mal auf Facebook nach und das mache ich selbstverständlich, weil mir das wichtig ist, ja, dass die Leute vernünftige Sachen machen. Und ich sage jetzt mal, was Geschäftsschädigendes im Zweifelsfalle ist, man manchmal besser bedient, man macht gar nichts mit seinem Hund. Die meisten Hunde sind überbespaßt. Da passiert viel zu viel. Und in dem Moment, wo man das reduziert, wo man seine Forderungen reduziert und die Ansprüche reduziert und einfach mit seinem Hund normal lebt und überlegt, was brauche ich im Alltag, was muss er wirklich können? Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich hier mit meinen Hunden spazieren gehe, Du kennst meinen Hundeplatz, da sehe ich, was da ist. Da muss ich nicht großartig überlegen, kann ich meine Hunde da jetzt rauslaufen lassen oder nicht. Ich sehe, da kommt jemand, also bleibe ich noch im Hundeplatz. Wenn der weg ist, was weiß ich, einmal im Jahr passiert, öfter passiert es ja nicht, dann mache ich die Tür auf und die können rauslaufen. So, der Maxl läuft in der Regel frei raus, Indiana ist sowieso an der Leine, also was soll das sein? Da muss ich auf nichts achten. Das ist eine ganz andere Nummer, wenn ich in Berlin bin. Wenn ich in Berlin aus der Haustür rausgehe, da können Fahrradfahrer vorbeifahren, da können Jogger vorbeirennen, Menschen mit Hunden, was auch immer. Ja, du weißt genau, wie das ist. Mhm. Ja, es ist so. So, da gehe ich als Erste raus und gucke, ob alles okay ist. Das ist eine ganz andere Nummer. Das heißt, ich muss immer meine Forderungen auch anpassen an das, was ich tatsächlich brauche in meinem Alltag. Und das müssen sich die Leute überlegen. Und wenn sie dann, es gibt wirklich viele, viele gute, vernünftige Bücher, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt Portale, wo man also wirklich vernünftige Sachen lernt. Und da kann man sich ja ein bisschen an bestimmten Namen orientieren und gucken, wer da was irgendwie macht. Und da kann man viel... Ja, du wolltest was sagen?
Ja, oder ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören.
Aufs Bauchgefühl hören und auf den Hund gucken. Nicht jeder Hund, der irgendwo hingeht und jemanden angeblich freudig begrüßt, begrüßt den wirklich freudig. Sondern der sagt zu dem vielleicht bloß, tu mir nichts. Also ganz einfaches Beispiel, wie das ausarten kann. Eine Kollegin von mir hier aus der Nachbarschaft, mit der ich viel zusammen mache, die hat mir heute erzählt von einer Hündin, wo sie beim Erstgespräch bei der dort war, die stand 10 Minuten vor ihr und hat sie angebellt, ganz hysterisch. Und heute hat sie rausgekriegt, dass die Hündin im örtlichen Verein war. Und die bellt die nicht an, weil die blöd ist oder hysterisch oder verrückt, die Hündin, sondern die sieht, da kommt eine Trainerin und meine Kollegin ist eine ganz liebe, eine ganz nette, wirklich wahr, Franka ist eine ganz, ganz nette, sondern die sagt, Trainerin, bleib weg. Und ich weiß ganz genau, wenn ich schrei, das hält niemand aus, da gehen alle. Und also solche Ausmaße kann das nehmen, wenn man falsches Training macht. Und da wäre wahrscheinlich viel vernünftiger gewesen, die wären mit ihrem Hund nirgendwo hingegangen, hätten einfach mit der nette kleine Spaziergänge gemacht, ihr die Welt gezeigt. Ganz, ganz wenig, ganz langsam, ganz vorsichtig. Kein Hund muss zwingend Sitzplatz, Fuß, bleib können. Das bilden sich die Leute nur ein. Er muss ordentlich an der Leine gehen, er sollte kommen, wenn ich ihn rufe. Und da muss ich auch kapieren, dass es da Grenzen gibt, dass die Hunde nicht immer alles machen müssen und nicht immer alles machen können, sondern da muss ich schon gucken, was verlange ich jetzt von dem im Moment, dass er zu mir wirklich zurückkommen kann. Kann er das wirklich? Geht das wirklich? Es funktioniert halt einfach nicht immer und dann muss ich mir überlegen, warum kann er das jetzt nicht? Also das heißt, ich muss meine Forderungen danach einstellen, habe ich für einen Alltag, was brauche ich für meinen Alltag, und nicht die Forderungen von anderen erfüllen. Und dann kann ich mir natürlich eine gute Hundeschule suchen und dann kann ich auch mein Bauchgefühl gut entscheiden lassen, weil dann kriege ich ja mit, was die da für Vorstellungen haben. Soll ich da mit 20 Menschen und Hunden immer im Kreis laufen, Sitzplatz, Fuß, bleib, Sitzplatz, lauter so ein Quatsch halt? Oder hat der Trainer so Ideen wie, er muss immer, das machen wir jetzt und jetzt ziehen wir durch. Ja? Oder sagt er, wir gucken uns das mal an und wir machen das jetzt zusammen. Ne? Und das ist eine ganz andere Nummer dann. Aber ich muss schon vorher wirklich wissen, was brauchen mein Hund und ich wirklich.
Ja, auch immer aus Respekt für den Hund
genau. Mitentscheiden.
Was tut ihm gut? Wo merke ich auch, dass sich was verbessert? Oder merke ich, wenn ich dieses Training, seit ich dieses Training mache, hat sich mein Hund verändert und es ist zum Negativen?
Ja.
Dann scheint es ja auch etwas zu sein, was für ihn nichts ist, sondern was ihn eher stresst.
Ja, und was ich vorhin noch gesagt habe, mit diesem freudigen Begrüßen. Manche Leute sagen, na, mein Hund geht doch da gerne hin, der rennt immer gleich zum Trainer und ist ganz freudig. Da muss man mal genau hingucken, ob der nicht einfach unterwürfig ist. Und das sehen viele Leute nicht. Viele Leute denken, der Hund wackelt mit dem Schwanz, alles ist gut. Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben mit der Körpersprache. Und da sind natürlich viele Leute einfach überfordert, weil natürlich durch diesen ganzen Unfug in den Medien und so da ziemlich viel Blödsinn läuft, weil eigentlich verstehen wir die Hundesprache gut. Weil wir Menschen leben seit Zehntausenden von Jahren mit Kaniden zusammen. Seit Zehntausenden von Jahren. Wir verstehen die. Wir wissen, was die uns sagen. Aber wir machen das viel zu viel über den Kopf. Wir interpretieren zu viel, anstatt dass wir uns einfach sehen, aha, jetzt bleibt er stehen, er guckt irgendwo hin. Wie guckt er hin? Ach so, da ist noch ein Hund. Klar, logisch. Was will er jetzt machen? Vermutlich ausweichen, so fertig.
Ja, ich glaube, dass vieles auch Druck aus der Gesellschaft
genau. Ist.
Du bist ja mit deinem Hund draußen unterwegs genau. Oder zum Beispiel bei uns war es heute so, wir waren bei der Arbeit und es gab eine Versammlung Und es gibt einen Kollegen, der arbeitet in einem anderen Stockwerk und kommt immer runter. Und den bellt er immer an. Also wenn er steht, ist es gut. Dann schnüffelt er an ihm. Und ich habe mich auch neben ihn gehockt und gesagt, guck mal, Cookie, das ist der Nette. Und dann ging der Kollege nach der Sitzung zur Tür und Cookie regte sich fürchterlich auf und sprang hinter mir und bellte. Und dann habe ich mich nochmal zu Cookie gehockt und habe gesagt, Mensch, bleib doch mal ganz ruhig, guck mal, das ist doch immer noch der Kollege. Und der Kollege guckte ein bisschen, ja, doch schon so ein bisschen angemosert und meinte, ja, jetzt belohnst du ihn auch noch dafür. Ich sage, du musst das so sehen, guck mal, du, als du gestanden hast, warst du keine große Gefahr, aber jetzt hast du dich auch noch schnell bewegt. Und das ist für ihn natürlich, das stresst ihn und ich muss ihm doch zeigen, dass er keinen Stress haben muss.
Ja.
Also es gibt so viele Missverständnisse und eben auch Druck von anderen, wo du denkst, ja, jetzt muss ich aber mal wirklich durchgreifen und zeigen, dass ich hier meinen Hund im Griff habe, ist ja auch so ein doofer Spruch.
Genau.
Ja, das setzt die Leute eben auch unter Druck.
Hunde müssen funktionieren.
Oh, fürchterlich.
Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Niemand funktioniert, kein Mensch, kein Hund, kein Hase, nix. Nicht mehr Kartoffeln funktionieren einfach so, ja. Die wachsen und gedeihen auch, ja. Und die machen, was sie wollen, da können wir gar nichts machen, ja. Wenn meine Kartoffeln jetzt wegen dem blöden Regen verfaulen, kann ich nicht sagen, jetzt hört mal auf mit verfaulen, ja. Ihr müsst funktionieren. Aber beim Hund verlangen wir das. Wenn unser Computer nicht funktioniert oder unser Auto nicht funktioniert, dann haben wir Verständnis dafür. Ne? Das Auto hat ja schon 100.000 Kilometer drauf und der Computer, na ja, da hätte ich noch das kaufen müssen und das und mein Fachmann sagt ja auch, aber beim Hund, der Hund muss funktionieren. Und da muss man sich halt klar machen, das ist ein Lebewesen, ein fühlendes, denkendes Lebewesen, ein hochintelligentes, hochsoziales Lebewesen und jeder Hund ist ein Individuum. Und manche Hunde sind halt so. Ich hatte auch mal eine Hündin, da müssten die Leute, die zu uns zu Besuch kamen, die mussten für jeden Atemzug einen Antrag stellen. Ja, also wer zu uns kam, der, was wir alles versucht haben, der klarzumachen, Besuch darf kommen, der geht auch wieder, versprochen. War der egal, die wollte einfach keinen Besuch. Ich weiß auch, warum das so war. Die hat, das weiß ich, ob das heute noch so üblich war, die war also vom Züchter. Und damals war das noch ganz üblich, dass alle Welpenkäufer und die Interessenten vorab die Welpen besuchen. Es war eine Krummvorländerhündin und Krummvorländer, die sind so, die brauchen eigentlich nur einen Menschen und den stellen sie auf den Sockel und beten den an. Ganz furchtbar, ja, also ganz schrecklich. Deswegen sind die auch so beliebt. Ja. Diese Art von Hunden ist sehr beliebt, weil viele Menschen brauchen halt jemanden, der sie anbetet. Und also ich nicht. Nebenbei bemerkt,
das ist auch schrecklich.
Ganz schrecklich. Also wir haben, unsere Hunde waren auch so, die mussten uns nicht anbeten, sie machen es dann natürlich trotzdem. Aber bei der war das so, die hatte einfach keinen Bock mehr auf Menschen. Die war dann hier bei uns und wir hatten da noch einen Rüden dazu und dann war alles gut. Eine Freundin von mir, die uns ganz oft besucht und eine ganz liebe ist, auch eine Trainerausbildung mal gemacht hat und wirklich ganz sanft ist und mit der sie ganz oft spazieren war, die hat einmal, da war sie ein bisschen länger, da war sie ein paar Tage hier, also eine Berliner Freundin. Also das ging dann gerade so. Also Birgit wurde da nicht pausenlos attackiert nicht, aber also beschimpft, übelst. Ich möchte nicht wissen, was die zu ihr gesagt hat. Ne? Also sie musste dann sitzen, ja, sitzen ging, aber weh, aufstehen und auf Toilette gehen oder so, wurde sofort wieder kommentiert. Oder zurückkommen, noch schlimmer, dann konnte sie ja gleich verschwinden. Und irgendwann waren der Ernst und ich mal ein paar Stunden weg und haben gesagt, kannst du bei den Hunden bleiben? Ja, mache ich. Ja, dann hat die blöderweise rausgelassen zum Pipi machen. Die wollte nicht mehr rein, so nach dem Motto, du hast mir nichts zu sagen. Also der Rüde, der war da ganz unkompliziert, aber die Hündin, nix.
Ja, aber das muss man dann eben auch akzeptieren. Das ist die Persönlichkeit des Hundes, oder?
Genau so ist es. Ja. Und ich meine, man muss natürlich muss man sich auch überlegen, wo kommt es her, um das besser zu verstehen, aber manchmal weiß man das nicht.
Und manches kann man dann eben auch nicht irgendwie auch mit sanftem Training verhindern. Also ich vergleiche es immer mit mir, manche Sachen kann man nicht verhindern. Ich habe eine Wespenphobie. Wenn eine Wespe kommt, geht es gerade noch so, aber wenn zwei, drei kommen, dann handle ich total irrational.
Dann haust du einfach ab.
Ja, genau, dann haue ich ab und renne um den Tisch oder gehe rein oder quieke. Das ist ganz schrecklich, quieke dann rum. Und deshalb denke ich ja, manche Sachen können Hunde vielleicht auch nicht anders.
Ja, so ist
es. Als mit der Strategie, die sie einmal gewählt haben.
Ja.
Wir haben gerade schon gehört von deinen Hunden, Indiana und Max. Das sind auch beides Tierschutzhunde, ne? Oder Max nicht?
Ja, der Max im weitesten Sinne. Der Maxl kommt aus Berlin. Mein Fritzi war gestorben und ich habe eine Kollegin in Berlin angerufen, von der ich wusste, dass die immer irgendwelche Hunde vermittelt. Und der war bei einer alten Dame und hat, die kam mit dem nicht mehr klar. Das war so ein Kraftpaket und die war halt sehr alt und gebrechlich und wollte aber nur, dass der wirklich in ganz gute Hände kommt. Und wir haben uns dann mal getroffen, die hätte den behalten. Die hätte den behalten, obwohl das wirklich schwierig war für sie. Ne? Die hätte den nicht weggegeben. Aber die Kinder weiß man nicht so genau. Eine alte Oma, die dann gebrechlich ist, weiß man nie, was die Kinder dann so machen, ne? Jedenfalls hat meine Kollegin ihn dann uns vermittelt und ich habe dann gesagt, sie soll ihn bringen, damit sie sieht, wie es ihm geht. Und so kam der dann zu uns, da war er 2,5. Also er kam gar nicht erst in Tierschutz in dem Sinn. Und Indiana ist aus dem Auslandstierschutz. Die ist ein griechischer Herdenschutzhund, also ob jetzt reinrassig ist auch nicht so wichtig. Die sind ja meistens, diese freilaufenden Hunde, sowieso nicht so ganz reinrassig. Ich kam da eigentlich erst drauf, wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich natürlich gewusst, da ist ein Herdenschutzhund drin. Das sieht man ja an bestimmten äußerlichen Anzeichen. Und war mir aber egal, das war okay für mich. Und dann habe ich ein Foto von ihr auf Facebook eingestellt und dann kamen da, oh, das ist ein Hellenicus pulmonicus, was denn den? Ja, ich kannte das überhaupt nicht, ja. Und ich bin mit Rassen eigentlich sehr gut, aber man kann definitiv nicht alle Rassen kennen, das geht gar nicht. Also vor allem diese regionalen Schläge, die kann man nicht kennen. Und dann habe ich da so ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt, ja, dass ich sogar schon so einen Hund im Training hatte. Und das war eine Hündin aus Bulgarien und in Bulgarien heißen die Karakatschan und das sind die Herdenschutzhunde der Griechen, der griechischen Minderheit. Und die sehen ganz ähnlich aus wie sie. Und die war ein halbes Jahr, wie sie zu uns kam. Eine Kollegin von mir, die finanzierte mit der Vermittlung von gesunden Hunden aus dem Ausland, finanziert die so Kastrationsprogramme und sowas. Also nicht die Sandra, die du kennst, sondern eine andere Kollegin. Und deswegen habe ich sie auf ihrer Seite gesehen und ich wollte eigentlich gar keinen so einen jungen Hund mehr. Aber ich weiß noch, wie ich meine Kollegin angerufen habe und über einen anderen Hund auf ihrer Seite mit ihr gesprochen habe. Und dann sagt sie, nee, die ist nichts für dich, weil die ist zu groß, weil wir angeblich, also mein Mann, mir war es egal, nur einen kleinen Hund haben wollten. Und dann sagt sie, hast du aber Indiana schon mal angeguckt? Und ich wusste sofort, bei über 50 Hunden, die auf der Seite sind, welchen Hund die meint. Ich keinen anderen Hund, ich kannte nur diesen Hund, ja. Und 3 Tage später war sie hier.
Und vor welche Herausforderung hat sie dich gestellt?
Ach, eigentlich vor gar keine. Also das Hauptproblem war eigentlich, dass sie hat mit dem Hüften Probleme, sie hat beidseitig schwere HD, das haben wir aber sehr gut im Griff. Und ich konnte das erste halbe Jahr mit ihr eigentlich nichts machen, also nichts jetzt im Sinn von Sitzplatz, Fuß, bleib, sondern einfach die Welt kennenlernen, weil es ihr einfach teilweise sehr schlecht ging, bis wir das halt auf die Reihe gekriegt haben. Und dann kam die Hauptsaison, sie kam also am 17. Januar zu uns und dann kam die Hauptsaison und ich hatte einfach keine Zeit für diesen Hund. Und das erste Jahr war die ganz schön ausgeflippt. Das war schon grenzwertig, was die sich geleistet hat. Es ist der einzige Hund hier, wie gesagt, wir sind 15 Jahre her, das ist der einzige Hund, der jemals ein Loch im Zaun gefunden hat.
Ui.
Ja. Also ganz furchtbar, ja. Meine Kunden, auf einmal war die immer draußen auf der Straße. Sie hat nichts Schlimmes gemacht. Sie ist auch nicht in den Wald gegangen. Sie ist zu den Nachbarn mit den Katzen.
Ah, okay.
Aber die Katzen sind ja Gott sei Dank hundeerprobt. Mm. Ja, Gott sei Dank. Meine Nachbarin hat immer gesagt, ah, dein Hund. Dann sage ich, du musst die bloß mal anpöbeln. Ja, nein, die ist so groß, ich habe Angst. Dann sage ich, du musst keine Angst haben, Marlies, die ist ganz lieb. Mit dir ist die ganz, nein, nein, nein. Also wir haben dann... Sie ist immer nur zu den Nachbarn, zu den Katzen. Sie hat immer gehofft, irgendwann erwischt sie eine. Was natürlich, ich habe ganz liebe Nachbarn. Ne? Ich will weder, dass den Katzen was passiert, noch, dass das Verhältnis mit meinen Nachbarn gestört wird. Ja, und ich will nicht, dass mein Hund solche Dinge macht. Also es war ganz blöd. Naja, und dann kam der Herbst und dann habe ich einfach angefangen, mit ihr sehr viel zu machen. Also das hört sich jetzt ganz grandios an. Wir sind spazieren gegangen, das ging dann mittlerweile sehr gut. Und was du halt mit diesen Hunden machen musst, du musst ihnen einfach zeigen, wie es läuft, wie du dir vorstellst, dass es läuft mit dir. Und musst genau gucken, was interessiert die, was wollen die anschauen, was ist für die wichtig. Und musst dir einfach viel Zeit lassen, das ist das Allerwichtigste. Mehr musst du eigentlich gar nicht machen, aber das muss man machen. Wir sind manchmal 10 Minuten irgendwo gestanden und haben zugeguckt, wie irgendwelche Straßenarbeiter Bäume beschneiden. Und das muss man halt dann tun.
Das ist wichtig.
Ja, ja, total.
Mit Cookie habe ich auch eine Frau neulich beobachtet, die auch einfach nur da stand. Aber er fand es toll, sie zu beobachten, weil sie 2 Walking-Stöcke dabei hatte.
Ja, genau.
Was macht die da? Ja, auch 10 Minuten da gestanden.
Ja, Genau. Und das ist bei Herdenschutzhunden halt besonders wichtig, weil wenn man sich die Arbeit von Herdenschutzhunden überlegt, die bewachen ja zu mehreren, oft, nicht immer, aber sehr oft große Herden. Du kennst ja diese große Wiese bei uns hinterm Haus, die hat so 25 Hektar, also ungefähr 250.000 Quadratmeter, dass man mal so eine Vorstellung kriegt. Also das sind mehrere Fußballfelder, wenn ich richtig informiert bin. Heute ist ja immer der Vergleich mit Fußballfeldern.
Ja, ich habe auch gerade in Fußballfeldern.
Wie viele Fußballer sind?
Ich kann nicht rechnen.
Ich habe keine, doch ich schon, aber ich habe keine Ahnung, wie groß Fußballfelder sind. Also es sind mehrere. Also das heißt, wir sind zum Beispiel über diese Wiese gelaufen und wenn wir Glück hatten, kam uns jemand entgegen. So, und jetzt musst du dir vorstellen, so ein Herdenschutzhund bewacht mit seinen Kumpels, also bei dem Schäfer, bei dem er halt ist, bewacht er da auf so einer Wiese, keine Ahnung, 1000 Schafe und die oder Ziegen und die verteilen sich halt gleichmäßig. Das ist eine ganz andere Geschichte als das, was Hütehunde machen. Der eine Hund ist hier, der andere 100 Meter weiter an neuralgischen Punkten. Das wissen die ganz genau, wo die hin müssen. So, und jeder, der sich potenziell dieser Herde nähert, ist ja einer, der vielleicht ein Schaf klauen will. Und das darf der nicht machen. Das ist völlig egal, ob da jetzt ein Mensch oder ein anderer Hund oder ein Wolf oder ein Bär oder was auch immer kommt, die dürfen da nicht an die Herde hin. So, jetzt muss dieser Hund lernen, wer darf da hin und wer nicht. Weil wenn, stell dir vor, in Anatolien oder im Kaukasus, da hat ein Hirte seine Herde irgendwo auf einer Alm, die ist vielleicht bloß eine Stunde oder zwei Stunden von seinem Zuhause weg, sowas gibt's ja auch, muss ja nicht immer tagelang weg sein, und ab und zu kommt seine Frau hoch und bringt ihm was zu essen. So, wenn jetzt die Hunde die Frau nicht durchlassen, dann verhungert der. Also es kann's ja nicht sein. Das heißt also, die Hunde müssen lernen, wer darf durch und wer nicht. Und in Mitteleuropa sind es 100% aller Menschen, also ungefähr, vielleicht 99,999, aber so ziemlich alle, die da gehen dürfen. Weil in Mitteleuropa will uns niemand klauen, ermorden oder was auch immer. Wir wohnen in einem der sichersten Teile der Welt. Und das müssen diese Hunde lernen, von Anfang an ganz gründlich. Und das lernen die durch Beobachten. Das lernen die dadurch, dass die einfach stehen mit dir und gucken. Und nachdem du offensichtlich nicht in Panik verfällst, oder irgendwelche Verteidigungsmaßnahmen auf einmal entwickelst, scheint das ja wohl in Ordnung zu sein. Und das muss man natürlich wiederholen, weil durch die Wiederholung festigt sich das. Und wir haben natürlich auch so, ich mache mit den Hunden natürlich dann auch so ein paar kleine Übungen, dass es ihnen leichter macht zu lernen, ja, es ist okay, ich gehe mal wieder zur Ute oder ich weiß nicht so genau, was los ist, ich gehe mal zur Ute, die wird schon wissen, was wir machen können. Also das ist eine ganz einfache Geschichte, die ist so einfach, dass die meisten Leute das nicht auf die Reihe kriegen. Und das meine ich ernst. Ne? Die Leute wollen immer ganz komplizierte Sachen, wo sie sagen, das ist eigentlich so kompliziert, das kann ich gar nicht. Und dann biete ich ihnen was Einfaches an, das ist dann zu einfach. Das ist ganz einfach. Ja? Du siehst, da ist irgendwas, du bleibst stehen. Ganz einfach. Du rennst eben nicht weiter, sondern du bleibst stehen. Und dein Hund bleibt sofort mit dir auch stehen. Und dann guckst du dir das an. Und dann sagst du deinem Hund, dass er es ganz großartig macht. Er macht es ganz toll, was er da macht. Es ist ganz super. Und in dem Moment, wo er nur ansatzweise mit dir Blickkontakt aufnimmt, freust du dir ein Loch im Bauch und machst die ganz kleine Bewegung rückwärts. Und dann kommt er zu dir. Und weil du so dankbar bist, dass er das jetzt mit dir gemacht hat, gibst du ihm einen Haufen Leckerchen. So, was ist da dran kompliziert? Und wenn du das immer und immer wieder machst und dann zunehmend halt auch in Situationen, wo der Hund stehen bleibt, der Deal heißt ja immer, egal wer stehen bleibt, alle bleiben stehen. Ja? Das heißt, wenn der Hund stehen bleibt, hat er ja auch einen Grund. So wie ich vorher gesehen habe, da kommt, ne, wie wir vorhin den Fahrradfahrer mit dem Hund gesehen haben oder das Auto oder so, ne? Da bleiben wir auch, beobachten wir erstmal, was passiert denn hier? Und der Hund kann ja genauso einen Grund haben, also bleibe ich auch stehen. Was hast du denn gesehen? Das frage ich dann auch, wirklich wörtlich, was hast du denn gesehen? Und dann gucken wir uns zusammen, ach so, da ist das und das. Ja, dann müssen wir uns nicht kümmern. Okay, dann ist gut, dann können wir weitergehen. Oder nee, ist nicht so eine gute Idee, wir schlagen mal vielleicht einen anderen Weg ein. Oder wir drehen um. Oder wir gehen auf die Seite und lassen das Auto vorbei oder was auch immer. Oder ich gucke auch, was will mein Hund? Ich habe da erst kürzlich sowas erlebt mit meinen Hunden, wo ich mir gedacht habe, wir sind so klein und die Hunde sind einfach viel klüger als wir. Mein Maxl hat neulich mal eine Irrsinnsaktion gebracht, der mag keine Knautschnasen. Und wir haben hier in der Nachbarschaft eine ganz, ganz liebe Boxerhündin, die kann er auf den Tod nicht ausstehen. Und Lotti ist wirklich nur nett und davon ganz viel, aber am Zaun führt sie sich auf wie nichts Gutes. Meine Hunde ja nicht, nee, also die sind ja, nein, ach Gott, nee, wie komme ich denn auf sowas, ja? Die sind ja ganz nett am Zaun, ja, total, ne? Okay, lassen wir das.
Man hört dann immer, ja, danke, und dann werden sie auch ruhiger, ne? Das hilft.
Genau. Naja, jedenfalls sind die bei uns spazieren gegangen und mein Mann hat das nicht gesehen und hat den Maxl von der Leine gemacht und der ist wirklich hinterher und ist auf diese Boxerhündin los. Ich meine, ne, so ein Dackelmischling, stolze 13 Kilo, Lotti ungefähr 30 Kilo, nicht so witzig. Naja, das hat jedenfalls mit zwei Löchern im Maxl-Popo geendet.
Aua.
Wobei also Lotti einfach recht hatte. Man muss sich nicht im Popo zwicken lassen und auch nicht in die Nase zwicken lassen, ohne dass man irgendwann eine Ansage macht. Also die hatte einfach recht. Naja, seitdem hat er jetzt dann, es war natürlich dann Tierarzt angesagt und Antibiotika und Nähen und so, fand er also nicht so gut. Aber musste halt sein. Aber sie wollen immer da vorne vorbeigehen. Und wir machen das natürlich auch. Und er, ich glaube, er will mir zeigen, er hat es jetzt verstanden. Er geht dann immer ganz nah bei mir auf der anderen Seite. So, du passt auf mich auf. Und ich sage, ja, ich passe auf dich auch. Indiana passt auch total auf ihn auf. Und die Tage haben wir da so eine Runde gedreht. Und wie wir dann, kam er da auch vorbei. Und Lotti war draußen, hat sich aufgehört. Die zwei schon wieder, ne? Und dann sind wir da, weißt du, da unten am Bruch entlang, sind wir zurück. Und da gehst du direkt auf dieses Anwesen zu. Und ich habe mir den Kopf zerbrochen. Ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Wann? Ich will da nicht drauf zugehen. Das ist nicht gut für Lotti, das ist nicht gut für meine Hunde, das ist für niemanden gut. Wir müssen ausweichen. Aber wann? Weil das Problem ist, dass die Wiese zurzeit so hoch ist. Und für den kleinen Maxl ist es nicht schön, durch das hohe Gras zu laufen. Und ich habe überlegt und nachgedacht und mein Hirn zermartert und auf einmal pickt Indiana ab. Und zwar lang, vor ich das gemacht hätte, lange vorher. Und der Maxl sofort hinterher, den kann ich da frei laufen lassen, ne? Sofort hinterher, egal wie hoch das Gras war, weil sie machte mir dann auch einen Weg ein bisschen, ne? Und dann dachte ich mir, Mensch, wir sind so blöd. Wir müssten viel, viel öfters auf unsere Hunde hören. Und ich denke, das hat schon auch was damit zu tun, nicht was ich so viel mit ihr gemacht habe, sondern das ist ihr Erbe aus Griechenland. Weil kein Streuner geht in so einen Konflikt rein. Keiner, keiner. Die lernen von Anfang an, dem auszuweichen. Und auch Herdenschutzhunde sind nicht daran interessiert, mit einem Wolf zu kämpfen oder mit einem Bär oder mit wem auch immer, auch nicht mit einem Fuchs. Das interessiert die nicht. Die wollen ihre Ruhe haben. Die wollen, dass ihre Herde in Ruhe ist, dass es ihrem Hirten gut geht, dass es ihnen gut geht. Die wollen abwehren, nicht kämpfen. Ja? Und das muss man mit diesen Hunden halt ganz explizit machen. Und das haben wir, finde ich, sehr gut hingekriegt. Also das ist, sie ist mittlerweile sehr gelassen und sehr ruhig. Sie hat ein Riesenproblem mit Autos. Ist ja logisch, ja? Autos sind gefährlich für einen Hund. Heute dreht sie den einfach im Popo hin und ich bedanke mich bei ihr, dass sie so gut mit mir das mitmacht und das erduldet. Kann auch mal ein Auto sogar vorbeifahren, während wir laufen. Selbst das geht mittlerweile schon sehr gut und das war für sie sehr, sehr schwer. Also das war lauter so Dinge, was ich vorhin gesagt habe, was wir im Alltag brauchen. Die kann weder Sitz noch Platz. Das wäre lebensgefährlich für sie, weil dann würden beide Hüften luxieren. Eine ist schon luxiert, die zweite könnte dann luxieren. Was habe ich da davon? Also so ein Scheiß kann die nicht. Bei Fuß gehen kann sie, weil man das machen kann. Das ist eine wichtige Übung bei HD, dass man ein Leckerchen nimmt, dem Hund vor die Nase hält und dann geht der Kopf hoch und das Gewicht vom Ganzen ist einfach Physik. Ja? Dann geht einfach das Gewicht auf die Hinterhand und dann setzen die ihre Hinterhand besser ein. Und das macht man halt. Hallo Cookie, mein Schatz. Was quatscht die Ute da dauernd? Warum beschäftigt sich die nicht mit mir? Kann sich doch mit mir beschäftigen, Ute, oder?
Och, du bist mein Jetzt Schatz. Kommt der Hallo sagen.
Oh, Schatzi.
Ja, Cookie ist richtig so. Ne? Wir müssen auch mal mit dir wieder quatschen, das stimmt.
Cookie ist so ein Süßer.
Ja, das stimmt. Ja, weitermachen. Weiter streicheln. Ja.
Aber was sie zum Beispiel gut kann, das ist, sie hört, wenn ich sie rufe. Ich kann auf große Entfernung, du kennst ja, unser Gelände ist groß, also wenn die irgendwo rumpöbelt und ich sage, Indiana ist gut, ich habe es gehört, es ist alles in Ordnung, dann hört sie auf. Ja, also das muss sie können. Und das kann sie, weil sie das auch will. Sie will ja von mir wissen, was soll ich denn tun? Und das ist viel, viel wichtiger als korrekt bei Fuß gehen. Also sie kann es nicht wirklich, weil wir nie das Kommando eingeübt haben. Aber theoretisch könnte sie es durch die Übung. Aber sie kann, wie gesagt, weder Sitz noch Platz. Wenn ich zur Tür rausgehe und sie will mit und ich sage, nee, du bleibst da, bleibt sie zurück, fertig, weiß sie das? Ja, weiß ich nicht was. Sie kann bestimmt noch ganz viele andere Dinge. Aber lauter Dinge, die wir eben brauchen, die wir in unserem Alltag brauchen.
Und die Uckermark ist natürlich auch ein anderes Pflaster als Berlin. Da würde sie wahrscheinlich ganz andere Sachen dann noch lernen müssen. Wobei ja, sie sich da vielleicht auch nicht so wohl fühlen würde.
Wollte,
ne?
Ich gerade sagen. Mhm. Also das ist so, Großstadt ist für solche Hunde teilweise schon schwierig. Also das ist so, ich würde so einen Hund niemals in der Großstadt haben wollen. Gut, man kann es wahrscheinlich nicht pauschal sagen, aber ich würde es nicht ausprobieren. Ja, ich würde es mit so einem Hund nicht ausprobieren. Stadt ist für Hunde sowieso schwierig, aber es gibt mit Sicherheit Hunde, die kommen da besser damit klar als ausgerechnet Herdenschutzhunde.
Damit sind wir ja beim Thema angekommen, das für mich immer noch überhaupt nicht fassbar ist. Also Hütehunde oder auch Herdenschutzhunde, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, genau.
Das habe ich bei dir schon mal ansatzweise gelernt. Ich meine, Cookie, ich habe mit ihm die Erfahrung, das ist ja mein erster Hund, ist ein Podenco-Mix, kommt aus Spanien, Wind-, Jagd- und Rennhund, Herden beobachtet er auf Abstand und wenn eine Kuh auf ihn zuläuft, rennt er weg.
Das macht Indianer auch.
Echt?
Ja, natürlich. Mm. Die kann das viel besser einschätzen als andere Hunde. Die ist ganz, ganz vorsichtig mit Rinderherden oder so. Das haben wir ja hier ganz oft.
Stimmt, als ich reinkam, Metzeltina, ist gerade eine riesen Herde, auch mit Jungen, total schön. Ja. Hat Cookie auch gebellten aus dem Auto. Ist ja auch immer ganz mutig. Und du hast das Buch Deutsche Hütehunde, Entwicklung vom Mittelalter bis heute geschrieben. Was fasziniert dich denn an diesen Hunden?
Ja, also das sind die Hunde, die mich immer schon, also ich mag mehr oder weniger alle Hunde. Ja, also es gibt Hunde, mit denen kommt man besser klar und schlechter, das ist ganz normal. Aber ich finde auch Jagdhunde sehr faszinierend, aber ich merke einfach, dass mit Hütehunden und Herdenschutzhunden, da habe ich einen ganz anderen Draht und die verstehe ich besser und die verstehen mich auch gut. Also das hat schon was damit zu tun, was man für ein Draht hat. Ich führe das immer darauf zurück, dass ich bei meinem Großvater immer im Garten lag als Baby und da war ein Schäferhund und der hat mich bewacht. Und ich vermute mal, der hat manchmal auch geguckt, ob ich noch atme und mir vielleicht auch Küsschen gegeben. Also jedenfalls, das ist einfach, bilde ich mir ein, dass das so wäre. Ja.
Aber es ist eine schöne Geschichte.
Es ist eine schöne Geschichte, genau, finde ich auch. Es ist eine schöne Geschichte. Es gibt auch ein ganz süßes Foto von mir, das ich leider nicht mehr habe, wo also dieser Schäferhund auf der einen Seite sitzt und auf der anderen Seite so ein kleiner Mischling und ich sitze grinsend dazwischen im Kinderwagen. Aber leider habe ich das Foto nicht, schade. Ja. Aber das ist einfach eine schöne Erinnerung. Mein erster Hund war ein Bernhardiner-Mischling und Bernhardiner-Mischlinge haben ja ganz viel vom Herdenschutzhund. Ja, da waren ja auch Pyrenäen-Berghunde mit drin. Und das war so ein Hund, ich meine, ich hatte ja null Ahnung und davon ganz viel. Ich wollte halt einfach unbedingt einen Hund haben und der ist mir praktisch auf den Schoß gesetzt worden, der Hund. Ich habe viel Blödsinn gemacht mit der Hündin, ist ja logisch, ne? Aber wir haben uns wirklich wortlos verstanden. Mir war einfach immer klar, was die von mir will. Und der Hund, den wir dann hernachgekriegt haben, also mein Mann hat den Dackel, also wir haben immer schon so ein Faible zu Fußhupe und großer Hund gehabt. Das ist auch eine ganz klassische Mischung, abgesehen davon. Ist ganz die Fußhupe, die Krawall macht und dann die große Schwester oder der große Bruder, die kommt und nachguckt, ob alles wirklich okay ist und ob man eingreifen muss. Ne? Also mein Traumgespann wäre immer Dackel Rottweiler. Das fände ich ganz klasse. Dann hatten wir durch Zufall einen altdeutschen Hütehund, nachdem die beiden anderen Hunde gestorben waren. Wir wussten gar nicht, dass das ein altdeutscher Hütehund war. Da hat mich eine Freundin angerufen und hat gesagt, du, ich weiß einen Hund, der braucht einen Platz und deine ist doch jetzt gestorben. Und dann sind wir da hingefahren, haben den geholt und hatten keine Ahnung, was wir da haben. Und erst nachdem dieser Hund gestorben war, mindestens zwei, drei Jahre später, habe ich einen Artikel gelesen in einer Hundezeitung und denke mir, ich kriege einen Vogel, ist da mein Yoshi drin? Und dann habe ich die Frau kontaktiert, die diesen Artikel geschrieben hatte. Und dann hat die mich aufgeklärt, was ich da hatte. Dann habe ich angefangen, mich intensiv mit den Hunden zu beschäftigen und habe festgestellt, ganz viele Sachen, die wir bei diesem Hund, wir wussten zwar, was der macht, aber wir haben uns gewundert, dass der das macht. Wie kommt? Also ganz einfaches Beispiel. Ich war sein Schaf, mein Mann war der Hirte. Ja, auf mich hat der aufgepasst wie auf seinen Augapfel. Also mir hätte niemand auch nur ein Haar krümmen dürfen. Also auf meinen Mann hat er auch aufgepasst, aber auf mich musste man noch mehr aufpassen. Wenn ich mit dem spazieren gegangen bin, den konnte ich, also an der Straße war der an der Leine, aber ansonsten konnte ich den überall frei laufen lassen. Nachts im Wald, völlig egal. Der war nie weiter weg wie 10 Meter von uns. Und der wäre auch nie irgendwie in den Wald abgehauen oder so. Da kamen die läufigen Hündinnen, kamen am Zaun vorbei, den abzuholen. Da stand er da hinten und hat gesagt, blöd gelaufen, aber ich kann leider nicht mit. Ja, also der war unglaublich, der Hund. Und da haben wir nie irgendwas mit dem geübt. So, und jetzt bin ich mit dem irgendwo gelaufen, wo zum Beispiel jemand mit dem Fahrrad entgegenkam. Und das ist jetzt 30 Jahre her. Da waren die Fahrradfahrer noch nicht so verrückt wie heutzutage. Da haben die ein bisschen aufgepasst. Da hat kein Mensch was gedacht, wenn du deinen Hund frei laufen lassen hast und ein Fahrrad kam von vorne. Und dann ist der vorgelaufen, dem Fahrradfahrer entgegen. oder Spaziergänge hätte es auch sein können. Und dann ist der mit dem langsamer geworden. Frage mich nie, wie der das gemacht hat. Also der hat das so hingekriegt, dass wenn der Fahrradfahrer oder der Fußgänger neben mir war, war der Hund zwischen mir und diesem Fußgänger. Und das Gleiche ging dann aber auch zurück, bis der in der Entfernung war, wo klar war, da kann nichts mehr passieren. Und dann kam er wieder zu mir. Und der ist, egal wie lange ich mit dem spazieren gegangen bin, ohne dass ich irgendwas gesagt hätte, freiwillig stundenlang bei mir bei Fuß gelaufen. Und Hütehunde gehören ja zu den wenigen Hunden, die tatsächlich so ein gewisses Talent für bei Fuß gehen haben, weil die Schäfer, die ja oft, also seit Jahrhunderten, ja an Koppeln führen. Also das heißt, die haben da so eine Kette am Gürtel und da hängt der Hund dran und die Kette ist maximal einen halben Meter lang. Und das heißt, die lernen also von Anfang an, dass die ganz eng am Menschen sind und jede Bewegung mit Menschen mitmachen. Und die Schäfer achten da nicht unbedingt drauf, was der Hund da macht, ja, sondern der kommt halt mit. Und deswegen können die das sehr gut. Also das haben die wirklich das ganz anders wie bei anderen Hunden. Deswegen muss man auch aufpassen, dass man da zu viel mit Kommandos macht, damit die das nicht denken, sie dürfen gar nichts anderes mehr machen. Aber der Hund hat das tatsächlich freiwillig gemacht. Der ist stundenlang bei mir bei Fuß gelaufen, sodass mich die Leute angesprochen haben, warum der Hund nicht einfach mal frei laufen darf. Und ich habe gesagt, ich mache gar nichts. Das kann ja gar nicht sein, sonst würde der das nicht machen. Das hat der wirklich gemacht. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe gesagt, passen Sie auf, ich werfe dem jetzt ein Stöckchen weg oder was weiß ich, oder ich lasse den ins Wasser. Und Sie werden sehen, der bringt mir das Stöckchen, legt es vor mich hin und dann ist der wieder bei mir. Das hat der so gemacht. Ja? Und mein Mann war dabei und der hat es nicht mehr gemacht, weil dann war ja mein Mann da, der aufgepasst hat. Und es waren lauter so Dinge, die ich dann angefangen habe zu verstehen und habe mich mit den Hunden halt beschäftigt. Immer mehr und es war immer intensiver und irgendwann habe ich dann angefangen, mich mit Schäfern mehr zu beschäftigen und habe Schäfer kontaktiert. Da hatte ich damals schon das Projekt für dieses Buch, habe mir gedacht, man müsste eigentlich mal, ich habe verschiedene Bücher über, es gibt eigentlich nur außer meinem zwei Bücher über altdeutsche Hütehunde. Die sind schon ganz alt, hochinteressant für jeden, der sich damit beschäftigt. Manche Sachen ist in dem einen Buch ist überholt, aber das macht nichts. Die Bücher sind trotzdem hochinteressant für alle, die sich mit den Hunden befassen. Und dann habe ich angefangen, Schäfer zu kontaktieren und bin mit denen mitgelaufen, immer so tageweise. Und das war ganz
schön,
das war wunderbar, das war wunderbar, das war so unglaublich schön, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das war vor allem in der Schwäbischen Alb damals, aber ich habe damals noch in Bayern gewohnt und am Neckar war ich auch mal bei einem. Es war einfach nur traumhaft, es war einfach toll. Und was man da gesehen hat über die Hunde, das eine war eine Schäferhündin, also eine ganz normale deutsche Schäferhündin, das war ein so fantastischer Hund, das war unglaublich. Dann bei Tobias, das war zwei Harzer Füchse und ein Strobel. Und da am Neckar, das war ein Strobel, genau, es war auch ein Strobel. Meiner war ja auch ein Strobel. Also Strobels, die sind schon immer noch schwer in meinem Herzen. Und die Strobels, das ist wie alle zottigen Hütehunde, die haben so ein bisschen Herdenschutzhundeigenschaften. Die sind also ein bisschen anders. Die sind ein bisschen derber, sagen wir mal, und schutzbereiter noch wie die anderen. Es ist immer schwierig, solche Wörter zu verwenden, weil die Leute da immer gleich so Sachen damit verbinden mit gefährlich und aggressiv. Das stimmt so gar nicht. Also Hütehunde, das habe ich bei den Schäfern halt wirklich gelernt, die sind immer auf Deeskalation aus. Immer, immer, immer. Es ist nicht der Hund für die Herde da, sondern nicht die Herde für den Hund da, sondern der Hund für die Herde. Der Hund hat dafür zu sorgen, dass die in Ruhe grasen können, dass die, wenn die an der Straße ziehen, dass die, denen nichts passiert, dass die kein Fahrradfahrer, kein Auto, nichts, die an die Herde hinkommt. Dafür sind die da. Und da hat der nicht mit irgendwelchen rumzustreiten oder rumzukämpfen, sondern der hat sich darum zu kümmern, dass die Herde sicher durch den Tag kommt. Und wenn man dann manchmal so Sachen hört und liest, also auch von Leuten eben, die solche Hunde haben und mit denen an Herden arbeiten, wo ich mir denke, na, also die fördern in meinen Augen das Falsche bei den Hunden. Weil die kann man schon dazu kriegen, dass die sehr unfreundlich sind. Auch und gerade Hunden gegenüber. Weil Hunde sind für die immer eine Gefahr an der Herde. Immer. Und das ist aber ein unglaublich spannendes und tolles Thema. Und das Tollste an dem Ganzen bei diesen Hunden ist eigentlich ihre Beziehung zu Menschen. Weil das ist einfach meiner Meinung nach die innigste Form von Kooperation, die man eingehen kann. Weil man muss sich ja überlegen, also die ersten Hunde dieser Art, die in Deutschland nachgewiesen sind, also durch dokumentarisch, das war im Sachsenspiegel von, weiß ich nicht, 1300 irgendwas oder 1200 irgendwas, müsste ich jetzt nachschauen, weiß ich nicht mehr so genau, da werden die Hunde erstmalig erwähnt. als Hunde, die an Schafen arbeiten. Und das heißt aber, dass es die vorher schon lange gab. Die gab es vorher schon über Jahrhunderte. Die haben sich halt entwickelt aus den, naja, heute würde man sagen Herdenschutzhunde, die es früher halt gab. Und die Hüttehunde hat man halt gebraucht, wie die Landwirtschaft kleinteiliger war und die Herden daran gehindert werden mussten, in Acker reinzulaufen, in Rübenacker oder Getreideacker oder wohin auch immer. Weil natürlich hätte man Zäune bauen können um die Weiden, aber damals war das Holz sehr knapp und teuer. Das hat man für andere Dinge gebraucht, als Zäune zu bauen. Und vor allen Dingen, wenn du dann die Weide umwandeln willst in den Acker, ist der Zaun dir wieder im Weg. Und der Hund ist einfach ein lebendiger Zaun. Die Hirten hatten ja immer so Verträge, die immer ein Jahr gingen und mit wem die Herde bewacht waren, das war relativ egal. Die konnten einen Hund mitbringen, die konnten auch ihre Familie einsetzen. Aber Hunde sind zuverlässiger als Kinder. Den Kindern fällt halt zwischendrin mal irgendein Scheiß ein. Ja. Die sagen dann, oh, jetzt gehe ich Blümchen pflücken oder gehe mal da im Bach rumplanschen. Und dann ist die Herde halt solo und räuft da in Rübenacker rein. Und die Hunde, die lassen die halt da nicht rein. Die passen da halt besser auf. Und deswegen war das die logische Entwicklung hier in Mitteleuropa, dass sich solche Hunde rausgebildet haben. Diese Hunde gibt es also in Mitteleuropa, in Deutschland sowieso. Die gibt es teilweise auch in Ländern wie Ungarn. Auf jeden Fall gibt es in Holland, Belgien, also in diesen kleinen Ländern, wo auch so eine komplizierte, diese kleinformatige Landwirtschaft eben war. In Frankreich sieht es schon wieder ein bisschen anders aus, weil die Landwirtschaft da großräumiger ist. Da sind die Hunde dann doch noch mehr so zum Schutz gegen Raubtiere. Also hier ist in Deutschland waren die wirklich mehr, um einfach die daran zu hindern, in fremde Flächen reinzulaufen. Diese Hunde, die dann ein bisschen besser aufgepasst haben, hier ist er bei mir, dein Hund ist bei mir, er kann hier nicht weg. Die Strobel haben sich und die Schafspudel haben sich wohl so rausgebildet im Dreißigjährigen Krieg, nach dem Dreißigjährigen Krieg, wo halt tatsächlich marodierende Horden durch Deutschland gezogen sind und natürlich auch Beutegreifer wie Bären und Wölfe und sowas wieder zugenommen haben und wo die wirklich auch ein bisschen kerniger sein mussten. Harzer Füchse, denke ich, haben sich da auch, also alle diese bisschen kernigeren Hunde, die Westerwälder Kuhhunde und so, die haben sich in der Zeit wohl rausgebildet. Weil die Schäfer haben ja immer die Hunde gezüchtet, die sie gebraucht haben, die ihnen gefallen haben, logisch. Dem einen Schäfer gefällt ein schwarzer Hund besser, dem anderen ein blonder oder ein brauner, logisch. Oder einer mit viel oder einer mit wenig Fell, mit Steh- oder Kippohren oder so. Das ist natürlich auch persönlicher Geschmack. Aber der Knackpunkt war schon, wie die Hunde gearbeitet haben, was die gemacht haben. Letztendlich hat man die über Jahrhunderte überhaupt nicht beachtet, diese Hunde. Die waren einfach da. Die haben ihren Job gemacht und waren da. Und erst so die letzten 10, 15 Jahre ist man auf diese Hunde wieder aufmerksam geworden. Vorher hat sich da kein Mensch für die interessiert. Und das ist ein bisschen grenzwertig, was da läuft. Also erstens mal waren die früher mit Sicherheit kleiner, viel kleiner, weil Schäfer waren sehr arme Leute. Erst so im 19. Jahrhundert sind die zu reichen Leuten, also nicht alle, aber da haben die angefangen, wirklich Geld zu verdienen. Vorher waren die wirklich die ärmsten Schweine überhaupt. Die waren ganz unten in der ländlichen Hierarchie. Die haben auch kein Bleiberecht gehabt. Die mussten Verträge machen mit den Kommunen oder mit den Gutshöfen oder wem auch immer, immer für ein Jahr, damit die ja kein Bleiberecht gekriegt haben. Selbst wenn der Vertrag verlängert wurde, haben die kein Bleiberecht gehabt. Die durften auch nicht aus ihrem Ding rausheiraten. Das war völlig unmöglich. Die waren eigentlich sehr isoliert. Die waren auch immer so ein bisschen verschrien als Zauberer, weil die mussten ja ihre Tiere selber behandeln. Jetzt waren die sehr heilkundig. Und es war natürlich immer so ein bisschen mit Hexerei und Zaubern und so. Ich meine, man muss sich bloß mal so alte Lieder angucken. Der Schäfer ist immer so ein bisschen, ne? Also der Kuhhirte, der Pferdehirte und so, die sind, aber der mit den Schafen, das war immer der allerletzte. Da haben sich so verschiedene Dinge entwickelt, wo sich das vermischt hat, wo es dann auch wirklich so Hirtenfamilien gab, die die ganzen Herden von so einem Dorf, Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen, alles unter ihrer Regie hatten. Das ist eine ganz, ganz komplizierte, komplexe Geschichte. Also sich da damit zu beschäftigen, das ist wirklich hochinteressant, also einfach von dem menschlichen Aspekt her. Ne? Aber die Hunde waren einfach da, die haben mitgemacht, die mussten ganz schnell ihren Job können. Das heißt, das sind Hunde, die sich ganz schnell entwickeln. Mit einem Jahr ist dieser Hund mental erwachsen. Er ist immer noch ein bisschen blödel, aber längst nicht so zum Beispiel wie ein Herdenschutzhund. Herdenschutzhunde brauchen ganz lang für ihre Entwicklung. Die brauchen 2,5, 3 Jahre, bis die fertig sind mit ihrer Entwicklung, weil ihre Aufgabe auch eine andere ist. Die sitzen da und gucken und müssen auf große Entfernung feststellen, ist es ein Fahrrad, das da auf uns zufährt, oder ist es ein Wolf, der auf uns zuläuft? Und das, also da braucht man viel Erfahrung und viel Anleitung. Ich möchte nicht sagen, dass das eine komplizierter oder leichter ist, sondern es ist eine andere Art von Aufgabe. Und mit einem Jahr musste so ein Hund eigentlich schon fast vollwertig an der Herde arbeiten. Und dann haben die das tatsächlich 10, 15 Jahre lang gemacht. Ne, so ein alter Schäferspruch heißt, du hast 5 Jahre einen jungen Hund, also einen, der noch ein bisschen blöd ist im Kopf, ein bisschen Mist baut manchmal. 5 Jahre hast du den guten Hund und 5 Jahre hast du den alten Hund. Das heißt, es war für die völlig normal, dass die Hunde 15 Jahre alt werden.
Ja. Das ist natürlich schön.
Ja, das ist schon enorm, ne?
Aber auch schön, dass sie die Hunde so lange behalten haben und nicht nach 10 Jahren gesagt haben, so, jetzt bist du alt und jetzt.
Naja, ich denke mal, das war schon der Fall. Wenn der nicht, wenn es nicht mehr funktioniert hat, ein unnützer Fresser wurde da nicht durchgefüttert. Die hatten selber zu tun, dass die mit ihrem Leben klarkommen. Und ein Hund, der nicht einsetzbar war, da hat es bestimmt Unterschiede gegeben, das denke ich schon. Aber ein junger Hund, der nur Mist gebaut hat, der wurde nicht vermittelt als Couch-Potato, sondern der hat es einfach nicht überlebt. Das war eine ganz knallharte Auslese, die da stattgefunden hat. Die es halt überlebt haben, die sich halt dann fortgepflanzt haben, die haben natürlich auch Eigenschaften vererbt, die wir fantastisch finden heute. Und das ändert sich halt langsam wieder, weil jetzt natürlich viele Privatmenschen auf diese Hunde gekommen sind und da natürlich ziemlich irrsinniges Zeug passiert. Weil jetzt wird natürlich, was ich möchte zum Gottes Willen nicht das bewerben, man soll Welpen umbringen, die nicht so sind, wie, weißt du, wie ich meine? Ja? Das auf gar keinen Fall. So wie früher, wo man gesagt hat, 6 Welpen bleiben und der Rest wird einfach gekillt. War ja bis vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, glaube ich, noch ganz normale Praxis. Und das ist ja logisch, dass man das nicht mehr macht. Aber die Schwierigkeit ist halt, dass heute jeder mit seinem Hund weiter züchtet, der das gerne möchte, ohne wirklich zu wissen und ohne wirklich beurteilen zu können, diese Arbeit, für die diese Hunde über Jahrhunderte, über eigentlich fast 1000 Jahre gezüchtet wurden, machen die überhaupt noch richtig? Das heißt, das Leistungsdenken dabei, das fällt weg. Und das ist immer zum Schaden von Hunderassen, das ist so. Das sieht man am besten beim Border Collie. Border Collie ist ja kein Hütehund, sondern ein Koppelgebrauchshund, die machen ganz was anderes. Erkläre ich jetzt aber nicht näher oder soll ich das erklären?
Kurz.
Also der Koppelgebrauchshund im Gegensatz zum Hütehund. Der Hütehund, der begleitet die Herde bei der Wanderung, was früher teilweise ein halb, dreiviertel Jahr hat dauern können. Der Koppelgebrauchshund ist, wenn man so will, ein Treibhund, der die Schafe von der Herde zum Beispiel holt oder von einer Koppel zur anderen bringt oder irgendwo hinbringt, wo der Bauer oder der Farmer irgendwelche Dinge mit ihnen machen muss. Also Klauen beschneiden, scheren oder schlachten oder was weiß ich was. Ne? Also so, das ist der Unterschied. Und dann ist der Job erledigt. Der passt auf nichts auf, der bewacht nichts. Der kümmert sich nicht um Wölfe, nicht um Füchse, um gar nichts. Wölfe gab es in England nicht. Die sind, weiß ich nicht, seit 500 Jahren da ausgerottet, Wölfe und Bären. Der musste sich da nicht kümmern. Ja? Der Nachteil war, der kümmert sich auch nicht um zweibeinige Feinde. Das heißt, es war durchaus denkbar, dass wenn einer da einen Hund richtig mit dem Hund klarkam, dass der trotzdem die Schafe geklaut hat. Aber die passen da nicht auf, sind keine Wachhunde. Und Hütehunde, richtige Hütehunde, sind sehr, sehr gute Wachhunde und sehr verteidigungsbereit, im Gegensatz zum Border Collie, die ja immer lieb sind. Aber die Border Collies, die es bei uns hier gibt, das sind Marionetten. Das sind keine Hunde mehr, die sind sehr hübsch, ganz lieb, ganz, ganz liebe Hunde, aber das sind Marionetten. Wenn du dir Videos anschaust oder Dokus, ne, von den Hunden, wie die da, was weiß ich, in Wales durch die Hügel toben oder überhaupt da irgendwo in England, das hat mit dem, was wir hier haben, nichts zu tun. Das hat mit dem nichts zu tun. Ich war bei einer Border Collie Züchterin, die auch ein paar 100 Schafe hatte, also von der Schafzucht und dem auch gelebt hat. Also das waren Hunde, die siehst du sonst nicht. Das siehst du einfach hier nicht. Das ist das, also vom Äußeren her deutlich kleiner wie die meisten. Dann ja, die hatten ganz anderes Selbstbewusstsein und was man hier so rumlaufen sieht am Border Collies, sind hübsche Hundchen, die halt hübsche Flokatis, die halt alles perfekt machen, was die Leute von ihnen wollen.
Weil diese Hunde dann eben auch einen Job haben, ne? Der ihnen ja auch das Selbstvertrauen gibt.
Ja, aber auch, weil man diesen Job nur mit Hunden macht, die das auch machen können und wollen. Weil du hast ja immer Hunde dabei, die das nicht machen können und wollen, also vor allem vielleicht nicht wollen. Also ganz einfaches Beispiel, anderer Bereich, aber einfaches Beispiel. Ich hatte mal in einer Mentrailer-Gruppe einen weißen Schäferhund. Der war ein fantastischer Trailer. Der war super. Der wollte aber nur Leute suchen, die er kannte und mochte. Also jemand, den er kannte und nicht mochte, hat er gesagt, der, den brauche ich auch nicht. Ja, also den kannst du natürlich niemals zum Beispiel in der Rettungshundestaffel einsetzen, so ein Hund. Weil der wird sagen, ja, wenn jetzt der da im Wald geht, ist doch sein, den geht doch mich nichts an. Obwohl der super war. Und das hast du in allen Bereichen. Das kann dir eben bei einem Hütehund oder beim Koppelgebrauchshund oder Herdenschutzhund auch passieren, dass der sagt, ja, ganz nett, aber ehrlich gesagt, ich bleibe lieber auf der Couch.
Mhm. Ja. Ja, jeder Jack ist anders. Ne?
Ja, genau.
So ist es. Aber du konzentrierst dich in deinem Buch ja auf deutsche Hütehunde. Was unterscheidet den denn von seinen Kollegen oder auch den Herdenschutzhund aus Rumänien? Aus dem Land kommen ja auch viele zu uns.
Also erstens mal denke ich, egal was du für einen Hund aus dem Ausland kriegst, Rumänien, Griechenland, egal woher, ja, die Leute gehen da mit den Hunden anders um. Also es ist völlig egal, ob du einen Herdenschutzhund kriegst, einen Jagdhund oder was auch immer, es spielt gar keine Rolle. Die haben ein ganz anderes Verhältnis zu den Hunden. Für die ist viel klarer, dass Hunde bestimmte Eigenschaften haben, weil sie Hunde sind. Dass das verwerflich ist, eine Maus auszubuddeln, da fragen die dich, ob du noch alle Tassen im Schrank hast. Hunde buddeln Mäuse aus, Punkt. Wenn jetzt ein Hund wie Cookie, der ja ein kleiner, zarter Hund ist, drei Mäuse frisst, brauchst du ihn schon nicht mehr füttern.
Er hat neulich eine Maus gefressen, das war ja schrecklich für mich. Aber
für die Maus auch.
Ja, eben.
Aber was willst du machen? Das sind Hunde. Indiana ist auch eine große Buddlerin, sie hat Gott sei Dank noch nie was erwischt.
Ja, zum Glück. Also, genau. Ich habe mich dann gefragt, was hinten rauskommt, aber das war wie immer.
Ja, das Einzige, wo man halt Angst haben muss, aber Angst muss man nicht haben, wo man aufpassen muss, das ist, sie infizieren sich halt relativ leicht mit Parasiten.
Genau.
Das heißt, wenn also ein Hund tatsächlich sowas viel macht, sich viel mit Mäusen beschäftigt, dann sollte man halt ab und zu mal eine Kotprobe untersuchen lassen, ob er Würmer hat. Das ist eigentlich das einzige Problem. Oder wenn man irgendwo, wo man auch aufpassen muss, wenn irgendwo halt viel vergiftet wird, dass sie nicht die halbtoten Mäuse fangen und fressen. Weil das kann, also der Schuss kann echt nach hinten losgehen. Das heißt, der Umgang von diesen Menschen ist mit den Hunden anders. Und es ist nicht so, dass die immer alle eklig sind zu den Hunden und die quälen und nicht füttern und was weiß ich, das ist Quatsch. Da gibt es genauso Menschen, die ganz lieb sind mit ihren Hunden und die wirklich mögen und anständig mit denen umgehen wie bei uns. Also ich glaube, ich möchte nicht in der Uckermark hinten in jeden Hof reingucken, was da abgeht. Nee, das wollen wir gar nicht wissen, was da los ist. Ne? Und so ist es in Rumänien und Griechenland auch. Aber ich denke mal, das Verständnis für die Hunde ist tatsächlich ein anderes. Das sieht man allein schon daran. Es gibt natürlich Hunde, die in Zwinger sitzen oder an der Kette sind. Aber es gibt ja unglaublich viele Hunde, die da ein ganz freies Leben führen. Ganz frei. Die entweder irgendwo sind, dass sie einen Job haben, als Hütehund, als Jagdhund, als Herdenschutzhund. Oder als Wachhund, kann auch sein, gibt es auch. Selbst die haben es nicht unbedingt immer schlecht. Die sind halt dann auf irgendeinem Gelände, bewachen das und gucken, dass du da halt nicht drauf gehst und ansonsten werden die versorgt. Aber im Prinzip führen die ein gutes Hundeleben. So, und dann kommen die hier nach Deutschland und dann müssen sie funktionieren. Und dann wird es schwierig. Und dann kommt irgend so ein klugscheißer Hundetrainer und sagt, das ist ein Herdenschutzhund, da passiert das und das und da musst du auf das und das achten. Anstatt dass man sich erstmal anguckt, was, selbst wenn es ein Herdenschutzhund ist, was ist es denn für einer? Was macht der? Was will der hier? Kann der hier überhaupt leben? Kommt der, wenn der vorher, keine Ahnung, irgendwo, ja, Indianer kommt von Chalkidiki, das ist da einer von den Fingern von Peloponnes. Ist so ein Hund wirklich in Berlin oder in Frankfurt gut aufgehoben? Fühlt sich der da wohl? Ein Hund, der Angst hat vor jedem Auto, das von vorne kommt. Und im Prinzip dann eigentlich nur aufgibt, resigniert, halt sagt, pff, alles zu viel, Reizüberflutung, ich lege die Ohren an und dann halt einfach noch existiert, aber nicht mehr wirklich lebt. Auf sowas muss man halt ein bisschen gucken. Und erst in aller, ganz zum Schluss kommt erst überhaupt, was hätten solche Hunde für eine Aufgabe im normalen Umfeld? Erstmal muss ich gucken, passt der Hund tatsächlich zu mir, in dieses Leben, in diese Umgebung, in der ich bin? Da stimmt, ist natürlich schon richtig, ne? Wenn ich einen Herdenschutzhund habe, sollte ich den nicht in Marzahn im 7. Stock haben. Das ist aber, geht aber für Rottweiler und Neufundländer genauso. Ja, also das ist jetzt nicht so ein Ding. Und ansonsten muss man halt gucken, passt der Hund zu mir und zu meinem Leben? Was unterscheidet die? Naja, ich hatte kürzlich mal einen Moody, das ist so ein ungarischer Hütehund. Ich wusste, dass es die gibt, ich hatte noch nie einen gesehen und zufällig hat meine Kollegin in irgendeiner Hundezeitschrift einen Artikel über die gelesen, hat mir den gebracht, ich habe den der Kundin gegeben zum Lesen und wir haben beide gesagt, genau, das ist er. So, die kreischen den ganzen Tag rum, die kommentieren alles, was sie sehen und das wollen die ungarischen Schäfer, das wollen die. Ich vermute, das ist so ein Zusammenspiel, das ist wirklich so ein eigenes Thema. Es gibt Hunde, die zusammenarbeiten an den Herden. Und ich vermute, der Moody ist einer, der an der Herde mit diesen ungarischen Herdenschutzhunden zusammenarbeitet. Weil eine ähnliche Kooperation gibt es in den Pyrenäen mit dem Berger de Pyrénées und dem Pyrenäen-Berghund. Und was Ähnliches weiß man aus Tibet, Doki und Tibet-Terrier. Da ist das eh vergleichbar. Die sind immer zusammen. Und ich vermute, das ist in Ungarn ähnlich oder war, weiß ich nicht, was da heute ist. Also die Kleine, die Fußhupe, ja, die da kreischt, wenn irgendwas ist. Und der Große, der dann kommt und sagt, du bleibst weg. Ja. Und deswegen wollen die, dass die bellen. Weil stell dir die Puster vor, du siehst kilometerweit, ist doch super praktisch, wenn du einen Hund hast, der schon Alarm macht, wenn der noch einen Kilometer weg ist. Das ist total praktisch. Da kannst du ganz gut und schnell reagieren als Hirte. Aber hier in Deutschland, in der Platte, in, was weiß ich, in Prenzlau oder Magdeburg oder was auch immer, die kriegen einen Vogel, deine Nachbarn, weil der natürlich alles kommentiert, was im Haus passiert. Und dann heißt es, du hast deinen Hund nicht im Griff. Und du merkst es halt immer erst, wenn der Hund da ist, weil in dem Artikel, das war ganz interessant, stand drin, gerade die Moodys, die sehen so niedlich aus. Die sind ungefähr so groß wie Cookie, ein bisschen kräftiger, ein bisschen stabiler, ein bisschen länger. Also er hat da so um die 10 Kilo, ne?
8 Kilo
wieder. Ja, ne? Mhm. Und die haben so vielleicht so 13, 14, also sind kleine Hunde. Sehen total süß aus, so schwarz und so ein bisschen so ein richtiger kleiner Flocki, weißt du, und auch mit so Ringelschwänzchen, ganz, oh, ganz, ganz süß. Und wenn die einen so angucken mit ihrem Spitzen, so ein bisschen wie so ein Spitzgesicht haben die, nicht ganz so, aber so ein bisschen ganz niedlich, sondern sehen die Leute die und sagen, oh, niedlicher kleiner Hund, super, kann ich gut in meiner Wohnung haben. Ja, leider verloren. Und das weißt du halt vorher nicht. Also das ist ganz kompliziert, da zu sagen, man muss auf dies oder jenes achten. Und letztendlich kommt es immer drauf an, wie kann ich den Hund in meinem Alltag integrieren?
Das heißt, der Mensch, der so einen Hund aufnimmt, es ist ja oft so, wenn man sich das jetzt so vorstellt, du guckst bei einer Tierschutzorganisation und du sagst, du möchtest gerne einen Hund aus Rumänien aufnehmen. Dann siehst du ein Foto und musst du eigentlich immer damit rechnen, dass ein Hund eben aus Osteuropa auch diese Eigenschaften mit sich bringt?
Genau. Mhm. Musst du immer. Also weil man denkt immer, zum Beispiel bei Herdenschutzhunden denkt man immer, die bewachen Herden von Tausenden von Schafen. Oder Ziegen. Das stimmt nicht. Es gibt ja auch kleine Herdenschutzhunde. Ja, Indianer ist ja ein relativ kleiner Hund. Die sind nicht alle 80 Kilo Kangals.
Habe ich immer gedacht.
Ja, denken ganz viele Leute. Ja, die denken immer, Herdenschutzhunde sind so Riesen. Aber ich vermute mal, dass wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, 100 Schafe hätten und Indianer bewacht die, die Wölfe hier würden sich gut überlegen, ob die da hingehen, weil der Punkt ist ja gar nicht, dass der Hund kämpft mit den Wölfen, sondern dass er Krawall macht. Und dann kommen wir und da hat der Wolf keinen Bock drauf. Der will Lamm braten und keinen Streit. Das heißt, die Hunde müssen ja gar nicht groß was machen und das kann dann eben ein kleiner Hund auch oder ein kleinerer. Und deswegen ist es zum Beispiel ganz gut, wenn man, also gerade was die Herdenschutzhunde betrifft, gibt es so ein paar Kennzeichen, wo man die tatsächlich ganz gut identifizieren kann, also äußere. Also es ist einfach mal diese typische Maske, also die Indianer ganz typisch hat. Dann manche behaupten, ob das stimmt, weiß ich nicht, dass die Pigmentierung bei denen immer sehr stark ist, also von den Lippen, dass die immer ganz schwarze Lippen haben, ganz schwarze Lider, also da, wo du die Haut siehst, dass das sehr dunkel ist. Wohl dunkler wie bei anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich sage es mal vollständigkeitshalber dazu. Und was eigentlich ein sehr guter Hinweis ist, das sind die Säulenbeine. Also Hunde stehen ja, wenn du dir Cookie so anguckst, der ist ja immer so ein bisschen in den Knien. Weißt du, ich meine? So die Knie sind immer so ganz, ganz leicht gebeugt.
Der hat Plattfüße. Die Tierärztin hat festgestellt, dass er Plattfüße hat.
So ein Quatsch. Lass dir nichts einreden, Schatzi, das ist Blödsinn. Ja, und die haben immer ganz gerade Beine. Du hast immer so, da hast du das Gefühl, immer so wie in Hab-Acht-Stellung, was also so natürlich nicht stimmt, aber die Hinterbeine schauen immer so ein bisschen aus wie so Säulenbeine, ne? So ganz gerade. Und das unterscheidet sie tatsächlich von anderen Hunden. Das heißt, wenn du einen Hund kriegst, der eben so eine Maske hat, auch wenn der nicht groß ist, auch wenn der nur 20 Kilo hat und hat diese Säulenbeine, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Hund irgendwie Herdenschutzhund Erbgut hat. Das heißt noch lange nicht, dass er einer ist, aber du musst davon ausgehen, dass er bestimmte Eigenschaften eventuell zeigt. Also eben, dass er genau alles anguckt, dass er genau wissen will, was, wer hat welche Bedeutung, wo und wie, wen kann ich reinlassen, wen nicht. Die stellen auch mal gern irgendwelche Leute. Indiana macht es perfekt. Bei uns nehmen ja auch so ein bisschen die durchgeknallten Fahrradfahrer zu. Und Indiana stellt sich vor den hin und sagt, du bleibst jetzt stehen und wartest, bis die Ute mit dir fertig ist. Mehr macht die nicht. Aber die erschrecken natürlich ganz furchtbar, was sie hoffentlich dazu erzieht, dass sie in Zukunft rechtzeitig klingeln, weil dann gehen wir auf die Seite und die können vorbeifahren. Also auf sowas muss man sich dann einstellen. Also das sind wirklich so Anzeichen, die man ganz gut einschätzen kann. Also diese Maske, diese typische Herdenschutzhundmaske, die kann auch ganz leicht sein, dass man die gerade so sieht. Und diese Säulenbeine, also das finde ich die beiden besten Äußerlichkeiten, an denen man es sehen kann.
Kannst du die typische Herdenschutzmaske nochmal beschreiben, wie die aussieht? Weil wir Indianer, also wir werden noch ein Foto vielleicht von Indianer auch mit reinpacken, aber vielleicht nochmal kurz erklären, wie die aussieht.
Die haben immer wie eine Maske über den Augen, dann oft eine Blässe und ums Maul rum sind die dann in der Regel heller. Das ist natürlich schon eine sehr pauschale Beschreibung. Der Punkt bei diesen Masken ist, dann haben sie oft zweifarbige Augenbrauen, also ein bisschen so wie so hellere Augenbrauen drüber. Bei den altdeutschen Hütehunden gibt es übrigens auch. Und im Süddeutschen nennt man diese Hunde Vieräugel, weil die vier Augen haben. Und früher hat man gesagt, die sehen mehr, das sind zauberkräftige Hunde. Weiß ich nicht, ob sowas bei Herdenschutzhunden auch gibt. Also ich habe es noch nie gehört, aber fällt mir jetzt gerade
ein. Wäre ja gut, wenn die mehr sehen. Können sie ihren Job noch besser machen.
Ja, genau. Mhm. Also jedenfalls, die Schäfer haben es geglaubt, das ist das Wichtigste. Und der Witz ist bei denen, du siehst deutlich besser bei diesen Hunden, die so eine Maske haben, die also ein mehrfarbiges Gesicht haben, siehst du deutlich besser die Mimik. Also das geht bei denen wirklich so. Ja, also das ist so, die sind lieb und nett und dann sehen die irgendwas und du weißt sofort, wenn dich so ein Hund anguckt, wie sich ein Kotelett fühlt. Ja, also das ist krass. Das geht ganz fix bei denen. Also das, und du kannst, also eigentlich kann man diese Hunde nicht missdeuten, find ich.
Was sollten denn die Menschen mitbringen, die sich für so einen Hund entscheiden?
Also was auf gar keinen Fall gut ist, ich brauche was Besonderes. Ich bin in der Lage, so einen Hund zu führen. Das ist ganz scheiße, weil so einen Hund führt man nicht. Mit so einem Hund lebt man zusammen und kooperiert mit dem. Und wenn ich es gut und richtig mache, dann kooperiert der Hund mit mir. Und wenn ich Mist baue und den Hund als Statussymbol brauche oder um zu zeigen, was ich für ein toller Kerl oder für ein tolles Weib bin, dann läuft es schief. Weil die machen natürlich trotzdem in gewisser Weise mit, aber dann können solche Hunde tatsächlich zu ganz unerfreulichen Waffen und Erscheinungen in unserer Welt werden. Und das können wir nicht brauchen, weil die dann halt auch zu Eigenentscheidungen neigen, die halt nicht immer so prickelnd sind. Eine Kollegin von mir, Miriam Kort, die ist bekannt dafür, dass die vor allem mit Herdenschutzhunden, und die hat wirklich so diese 80-Kilo-Teile, ja. Und wenn man die reden hört, mein Herzchen und mein Schätzchen und mein Putzelchen und mein Seelchen, was also stimmt, das sind totale Seelchen und totale Kuschelhunde, aber halt nur mit ihren Menschen, die sie mögen und lieben. Aber die hat halt, wir hatten die in der Ausbildung zum Thema Herdenschutzhunde auch, und die hat halt gesagt, das Hauptproblem, wenn sie so ältere Hunde kriegt, die dann sich bei ihr sofort wohlfühlen, dass dann irgendeine für den Hund konfliktträchtige Situation auftritt und dann sagt der, muss dich nicht kümmern, Miriam, mach ich schon. Und Miriam hat dann alle Hände voll zu tun, ihm zu sagen, nee, mach ich selber. Ja? Also das sind Hunde, die neigen zu eigenständigen Entscheidungen und dafür wurden sie auch gezüchtet. Es ist auch bei altdeutschen Hütehunden so. Wenn du dir unsere Wiese hinten vorstellst, der Schäfer steht hier bei uns auf der Seite und drüben an der Straße ist der Hund allein konfrontiert mit der Situation, dann muss der selbstständig entscheiden. Dann kann der nicht beim Schäfer kurz anklingeln am Handy, du, was soll ich denn jetzt machen? Da kommen jetzt gerade drei Hunde, mache ich ihn da? So einen Hund kann der Schäfer nicht brauchen, der muss selber entscheiden. Also es sind alles Hunde, die Entscheidungen treffen müssen in unserem Sinn. Und trotzdem muss es für einen Hund auch gut sein. Also das ist bei den Herdenschutzhunden natürlich immer noch ein Zacken schärfer wie bei Hütehunden, weil Hütehunde halt von Anfang an lernen und auch dafür über tausend Jahre, sagen wir mal, gezüchtet wurden, defensiv zu reagieren. Und zwar immer, also die treiben die Schafe dann einfach weg. Der Herdenschutzhund, der geht halt dann im Zweifelsfalle nach vorn, wenn er keinen Ausweg weiß. Also es ist die allerletzte Option. Erst wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber das kann halt passieren. Und das ist natürlich, darf auf gar keinen Fall passieren. Das heißt, also Menschen, die so einen Hund als Statussymbol brauchen oder beweisen wollen, was sie für tolle Kerle sind und boah, ich komme sogar mit so einem Hund klar, die dürften so einen Hund überhaupt nicht nehmen. Genauso auch keine Menschen, die etwas zu ihrem Schutz brauchen. Ist genauso gefährlich. Also kleiner Mann mit Rottweiler und kleine zarte Frau mit Rottweiler. Das ist so das typische Beispiel, das man da so bringt. Rottis sind ja auch einfach nur entzückend. Die liebe ich ja auch heiß. Wenn ich so einen Bollerkopf sehe, dann habe ich ja Herzchen über dem Kopf. Die sind ja nur lieb, wenn man ordentlich mit denen umgeht und die aus einer vernünftigen Zucht kommen. Bei denen auch noch ganz wichtig. Aber das ist so das Typische, ne? So ein kleines, zartes Frauchen mit 45 Kilo, die auch tatsächlich, aber es kann auch ein Riesenweib sein, die sich schutzbedürftig fühlt. Das ist nicht bloß mit der Körpergröße. Jemand, der sich schutzbedürftig fühlt und einen Hund als Schutz braucht, die sollten niemals so einen Hund nehmen. Das kann man denen wahrscheinlich nicht ausreden, aber ist nicht keine gute Kombination. Also wenn so jemand in der Hundeschule aufschlägt, muss man immer gucken, dass man dem klar macht, wie man diesen Hund souverän führt. Und souverän heißt nicht, den zu Tode kommandieren, sondern souverän heißt, mit dem Hund kooperieren, was wir vorhin eben schon mal genau besprochen haben, und akzeptieren, was der Hund macht und dem Hund aber eben auch klar machen, manche Entscheidungen treffe ich, weil die sind besser für uns zwei und für den Rest der Welt. Also wir vertreiben nicht jeden, der da allein über die Wiese läuft, dem jagen wir nicht hinterher und machen dem Beine, sondern wir bleiben stehen und gucken dem zu oder wir gehen weg oder was auch immer, aber den lassen wir in Ruhe, der darf das. Also eine der wichtigsten Sätze, die ich zu Indianer oder überhaupt zu meinen Hunden manchmal sage, die dürfen das. Der Maxl findet das nicht unbedingt immer richtig, aber da ist ja auch ein Dackel mit drin, Dackel sind ja nochmal was anderes. Aber Indianer sagt, naja, blöd, aber ist halt so.
Ach, das ist alles sehr, sehr spannend. Also ich möchte allen dein Buch ans Herz legen, Deutsche Hütehunde, Entwicklung vom Mittelalter bis heute.
Dankeschön.
Weil ich habe jetzt was begriffen, den Unterschied zwischen Herdenschutzhunden, Hütehunden und den
Koppelgebrauchshunden,
genau. Mhm. Also das finde ich wirklich schön. Und ich packe alle Links auch natürlich wieder in die Shownotes, auch den zu deiner freundlichen Hundeschule, damit ja, den alle finden können. Bleibt noch die Frage an dich, was wünschst du dir denn in Zukunft für deine Hunde und für die, mit denen du arbeitest?
Also für meine Hunde mehr Zeit, mehr Zeit, dass wir mehr zusammen machen können, aber ich denke, das klappt schon. Aber für meine Kundenhunde oder generell für Hunde, ich wünsche mir einfach mehr Verständnis für Hunde, mehr Verständnis und weniger Kommando, weniger der Hund muss funktionieren und er muss die und die Kommandos können und das möchte ich aber, dass mein Hund das macht, sondern einfach gucken, was will mein Hund. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, ich glaube gar nicht so sehr, dass die Leute sich falsche Hunde suchen. Ich glaube, die meisten Menschen holen sich schon den richtigen Hund. Sie müssen nur verstehen, dass der Hund ihnen auch viel zeigen kann und dass sie da viel lernen können für sich und für ihr Leben. Und ich glaube, wenn sie das annehmen, dann kann auch der kleine, bisschen durchgeknallte Mann mit einem 80 Kangal spazieren gehen, ohne dass er denkt, das ist ein Statussymbol, sondern einfach, weil sich die mögen und gut klarkommen miteinander. Also das kann schon funktionieren, wenn wir eben das, was uns die Hunde anbieten, einfach annehmen und weniger überstülpen.
Vielen Dank, Ute, für das tolle Gespräch, dass wir so viel lernen konnten, und alles Liebe für dich und für deine Hunde.
Ja, vielen Dank, Bianca. Mir hat es auch sehr gut gefallen.
Das ist schön. Also wie immer verlinke ich dir alle Infos in den Shownotes, und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass ihm gerne eine Bewertung da. Das hilft anderen Cookies Friends zu finden, und ich freue mich natürlich auf dein Feedback auf Instagram unter Cookies Friends Podcast oder per E-Mail an cookies-friends@posteo.de. Erzähl mir auch gerne die Geschichte deines Tierschutzhundes. Bis dahin, wir hören uns.